Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks,
dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, von Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt.
Mit Katrin Terwil und Tina Steckling.
Hallo Tina.
Hallo Katrin.
Worüber würdest du heute gerne sprechen in unserer Folge?
Ja, schön, dass wir hier jetzt wieder zusammen sind. Ich würde sehr gerne nochmal über Neurodivergenz sprechen. Und nochmal heißt, wir haben schon mal eine Folge gemacht Ende 22 über ADHS. Und dann haben wir eine Folge über Autismus im Erwachsenenalter gemacht. Und seitdem ist einfach auch eine Menge passiert. Und das Thema ist nicht weniger wichtig. Auch, glaube ich, in unserer Praxis nicht weniger wichtig geworden. Und deswegen würde ich heute gerne nochmal auf die aktuellen Entwicklungen, auf das, was bis dahin oder bis hierher passiert ist, mit dir gerne nochmal schauen und nochmal Stimmen dazu hören.
Super, ja, ich freue mich drauf. Geht mir auch so, dass ich das, also man das Gefühl hatte, ja, jetzt haben wir so einzeln uns das Thema ADHS angeguckt oder Autismus, aber irgendwie ist es doch auch so ein Hypothese, auch ein gemeinsamer Blumenstrauß und oft so verschiedene Anteile in einzelnen Personen, und freue mich daher sehr auf die Folge.
Ja, zum Beispiel das Thema, dass es auch ADHS gibt, also die Mischform, und aber auch viele Komorbiditäten. Man könnte fast meinen, das ist so ein bisschen unübersichtlich und gleichzeitig ist auch die Versorgungslage irgendwie nicht optimal. Andererseits gibt es wahnsinnig viele Informationen dazu, und genau. Da könnte es sich lohnen, versuchen jetzt nochmal so ein bisschen Orientierung in dem doch ziemlich bewegten und, ja, wie gesagt, vielfältigen Thema zu finden. Blumenstrauß nicht schlecht, ja.
Ja, wir können ja vielleicht mal damit starten, wenn ich in Firmen Vorträge halte zum Thema Neurodiversität, dann starte ich eigentlich erstmal mit der Frage, was ist denn der Unterschied zwischen Neurodiversität und Neurodivergenz? Oder was versteht ihr unter Neurodiversität? Da ist eigentlich schon die erste Diskussion, und ich erinnere mich, dass mein allererster LinkedIn-Post zu dem Thema genau in diesen wunden Punkt reingepiekst hat und ich das damals auch nicht so genau auseinandergehalten habe. Und die Idee ist, also wenn man mit Menschen spricht, die sich besonders gut auskennen, dass Neurodiversität erstmal bedeutet, wir sind alle unterschiedlich, wir haben alle ganz unterschiedliche Gehirne. Neurologisch sind wir unterschiedlich aufgestellt, und wenn verschiedene Menschen in einem Raum sind, dann ist es ein neurodiverser Raum, dann ist da Neurodiversität. Und dass einzelne Personen eben abweichen von diesem neurologischen Mainstream, weil sie zum Beispiel ADHS oder Autismus haben, was da sonst noch so reingehört, können wir ja gleich auch nochmal besprechen. Und das sind dann die neurodivergenten Menschen, also divergent wegen Abweichung. Sodass eigentlich, streng genommen, ein Mensch nicht neurodivers sein kann, sondern ein Mensch kann neurodivergent sein, weil Neurodiversität immer alle und eine Gruppe meint. Aber ihr werdet Menschen hören, die über sich selbst sagen, ich bin neurodivers oder ich habe eine neurodiverse Tochter. Und gerade auch im englischsprachigen Raum ist es auch nochmal so, dass Neurodiversity ein bisschen gebräuchlicher ist als Neurodivergence. Aber in Deutschland ist es schon so, dass Menschen, die ein bisschen drin sind in der Materie, eher von Neurodivergenz sprechen, wenn sie die Abweichungen meinen, und Neurodiversität, wenn sie alle meinen. Und
ja, da sind wir schon eigentlich direkt bei so einer politischen Betrachtung, weil in dem Wort neurodivergent steckt drin, es gibt ein Normal und eine Abweichung. Und ich kann verstehen, wenn Menschen sagen, ich möchte aber diese Sichtweise gar nicht vertreten, sondern ich möchte sagen, es gibt einfach unterschiedliche Sichtweisen und nicht normal sozusagen, sondern die Betonung auf, wir Menschen laufen auf unterschiedlichen, Betriebssystemen, und dass das so wenig vorher aufgefallen ist, ist, weil unsere Welt sich eher auf eine bestimmte Art Betriebssystem ausrichtet und die andere sich mit viel Mühe, also die Neurodivergenten sozusagen, sich mit viel Mühe dann daran anpassen und es eher dadurch ein gesellschaftliches Problem auch ist. Und zu sagen, ich bin durch mich wird sichtbar, dass es Neurodiversität gibt, ist eine andere Haltung, als zu sagen, das ist normal und hier sind die, die anders sind.
Ja, ich glaube, das hat aber auch was damit zu tun. Ich habe früher im Diversity-Bereich öfter mal gehört, wir haben jetzt ein We are hiring diverse talents, oder wir haben jemanden Diversen eingestellt. Und das fand ich auch schon immer schräg, weil die Diversität entsteht ja in der Gruppe. Also du kannst, also ne, je nachdem, wer die Gruppe ist, diversifiziert ja auch die Einstellung eines weißen, nicht behinderten Mannes die Gruppe. Ne? Je nachdem, wer die Gruppe ist, ist was anderes divers.
Die Person ist divers, ich kann aber im Sinne der Diversität einstellen.
Genau, so, aber das, so, dass man halt sagt, also, ne, dass die meisten sich darauf geeinigt haben, okay, einzelne Personen können jetzt eigentlich nicht neurodivers sein, sondern man muss dann irgendwie, kann sich dem einen oder dem anderen zugehörig fühlen und es wäre in dem Fall neurotypisch. Also, ja, ich glaube, ich habe so ein Mainstream-Gehirn, zumindest was dieses Thema, was wir heute besprechen, angeht, also Aufmerksamkeitssteuerung, Impulsivität, Emotionen, Interessen. Wie steuere ich, ja, wie sind meine Exekutivfunktionen? Oder eben neurodivergent. Und dann wird es ja schon wieder interessant, selbst wenn man sich jetzt darauf geeinigt hat, was ist denn Neurodivergenz? Also, dass man es Neurodivergenz nennt, ist die Frage, was gehört denn da eigentlich mit rein? Und die meisten einigen sich darauf, dass zu Neurodivergenz ADHS, Autismus-Spektrum, Hochbegabung, und da ist es schon spannend, Hochbegabung ist ja nicht im klassischen Sinne jetzt irgendwie eine Störung oder eine Diagnose, aber eben, dass man eben verschiedene Ausschläge des IQs nach unten, nach oben als neurodivergent bezeichnet. In der Regel gehört die Dyslexie und die Dyskalkulie mit rein, also diese Rechtschreibschwäche oder eben Schwierigkeiten mit Zahlen ganz explizit, immer dann, wenn es kein IQ-Thema ist. Die meisten nehmen noch Apraxie mit rein, als das ist eher was Motorisches. Und in den meisten Definitionen findet man noch so Tics, Tourette. Und dann wird es aber schon interessant, je nachdem, wie man fragt, würde man dann noch hören, ja, oder bipolar oder borderline, emotional instabile Persönlichkeitsstörungen gehören dazu oder Zwänge. Und da bin ich so ein bisschen anderer Meinung, weil ich irgendwie finde, dann wird es ganz schwer abgrenzbar. Dann ist man schnell bei jeder, der irgendwas mit seiner Psyche hat, ist neurodivergent. Und dann wäre mir der Blumenstrauß ein bisschen zu groß. Für mich ist irgendwie alles Neurodivergenz, was eher Betriebssystem ist oder womit man auf die Welt kommt, während ja ein Trauma oder eine Persönlichkeitsstörung sich eher im Verlauf entwickelt oder auch eine bipolare Störung ja irgendwann eintritt und nicht von Anfang an da war. Aber der Teufel ist natürlich im Detail, weil für fast alle psychischen Themen hat man irgendwie eine Veranlagung, gibt es gewisse Gene, die einen da anfälliger machen. Da könnte man immer sagen, ah ja, hat man ja von Anfang an gehabt.
Weiß ich nicht. Ja, wenn also, du so gehst, kurz einzuhaken, du hast das vielleicht auch mitbekommen, dass es dann auch solche Diskussionen um Äußerungen ging, ob ADHS traumabedingt ist. Und ich fand das irgendwie in der Auseinandersetzung damit irgendwie ganz gut, das so aufzuschlüsseln, dass es ADHS gibt auch ohne Trauma, das es aber wahrscheinlicher macht, dass man Traumaerfahrungen macht und das Trauma die Symptomatik negativ beeinflussen kann. Also es gibt schon auch eine Wechselwirkung. Es gibt vielleicht auch die Situation, dass ohne die traumatische Erfahrung die Symptomatik sich nie so sehr ausgeprägt hätte, dass sie so stark sichtbar oder erlebbar würde. Aber zu sagen, es ist grundsätzlich zurückzuführen auf ein Trauma und dass die genetische Komponente dann zu negieren, das stimmt so nicht. Und diese Begründung ist zum Beispiel, ich glaube von dem Gabor Maté, dass es nicht ein Gen gibt sozusagen. Das ist aber bei ganz vielen Erkrankungen nicht so, dass es nur ein Gen gibt, sondern ein Zusammenspiel von verschiedenen Genen. Und von daher ist es ja, wie du sagst, es ist einfach komplex. Nur wissen wir ja, dass zum Beispiel durch bestimmte Erlebnisse eine posttraumatische Belastungsstörung entsteht, egal auch wie die genetische Präposition ist. Und trotzdem es ADHS gibt auch ohne Trauma.
Ja.
Durch Vererbung zum Beispiel.
Ja, sehe ich auch so. Und je nachdem, wie man jetzt natürlich diese Gruppe schneidet, landet man auch bei unterschiedlichen Zahlen dazu. Aber man kann davon ausgehen, dass so 10 bis vielleicht sogar 20% der Menschen wahrscheinlich unter die Kategorie neurodivergent fallen würden, je nachdem, ne, wie man's formuliert, weil man alleine schon mit ADHS so Richtung 5% irgendwann gehen wird. Von daher, das summiert sich dann, denke ich, auch. Also, dass man, es sind ja auch gar nicht alle durchdiagnostiziert. Aber gehen wir mal von 10% aus, vielleicht auch 20, aber der Einfachheit aber 10, dass man einfach sagen kann, wenn in der Arbeitswelt Teams miteinander arbeiten, ist es total wahrscheinlich, dass einfach mindestens eine Person in einem größeren Team neurodivergent ist oder die Führungskraft. selbstverständlich, ne, die Schwere, gerade das, die Schwere der Symptome kann auch dazu führen, dass jemand vielleicht gar nicht so einfach berufstätig sein kann. Aber auch, ja, also wie gesagt, in einem ganz normalen, durchschnittlichen Team oder einer ganz normalen, in einem ganz normalen Freundeskreis ist die Chance dann doch auch hoch, dass da mindestens eine Person unter die Überschrift Neurodivergenz fällt. Und da fällt mir gerade eine Geschichte ein. Also nach unserem Podcast damals kannte ich mich natürlich auch plötzlich besser aus. Wir haben ja damals auch drüber gesprochen, dass das für uns auch wie eine Fortbildung war, weil wir das in unseren Ausbildungen auch ganz wenig hatten als Thema. Oder also ich auf jeden Fall, ich kann da von mir sprechen, dass das ganz wenig Thema war und dass dieser Podcast echt so ein Anstoß war. Ich habe mich dann auch noch weiter fortgebildet. Ich erinnere mich, dass ich dann einen Freund angesprochen habe und gesagt habe, du, ich möchte nicht, ne? Übergriffig sein ist natürlich deine Entscheidung, aber ich glaube, für dich würde sich eine ADHS-Diagnostik lohnen. Da springt mich sehr, sehr, sehr viel an. Ne? Und dann hat er gesagt, weiß ich noch, ja, aber das kann doch gerade nicht sein. In meinem Freundeskreis wird irgendwie gefühlt gerade jeder Zweite diagnostiziert. So häufig kann das doch nicht sein. Und dann habe ich gesagt, ja, aber guck dir mal den Freundeskreis an, was ihr macht, weswegen ihr euch mögt, wie ihr, ne, alleine schon aussieht und euch gebt. So dass das durchaus auch sein kann, wenn man in einer neurodivergenten Bubble ist, dass die Rate nicht bei 10, sondern bei 90% oder 100%. Ja. Das gibt's auch mal.
Absolut. Erinnerst du dich an den O-Ton aus unserer ADHS-Folge, wo der Englischsprachige, der sagt, und man findet sich als Mensch mit ADHS, ne? Die, ja, die erkennen sich und finden sich und ja, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, da eben auch den Kontakt zu haben. Und ich finde das auch wirklich wichtig, Thema, ist das jetzt eine Trenddiagnose, hat jetzt jeder ADHS, dass man sehen muss, wenn so, also wenn du sagst, bis 20%, das ist ja viel, was es auch einfach für einen enormen Rückstau in der Diagnostik gibt, vor allem, weil ja auch gerade bei Frauen das nicht diagnostiziert wurde und da gibt es ja auch sehr viel Veränderung. Und ich habe letztens einen Spruch dazu gehört, fand ich ganz gut. Es gibt jetzt so viel mehr ADHS, so wie es auf einmal viel mehr Sterne gab, ab dem Moment, wo man ein Teleskop erfunden hatte. Also so, ne, das ist das sichtbar, also mehr sichtbar gemacht wird. Und ich fand es, und was ich auch irgendwie ganz interessant fand, ist, dass da wurde eine Psychiaterin gefragt, ob das sein kann, dass nach der Diagnose die Symptome sich verstärken. Und sie sagte, ja, unbedingt, weil es einfach dann eine viel höhere Aufmerksamkeit in Selbstbeobachtung in der Richtung gibt. Und all die Dinge, ach so, ja, bin ich vergesslich, gehe ich in den Raum und weiß nicht mehr, was ich da eigentlich wollte. Da habe ich 10 Projekte und mache keins zu Ende und so weiter. Dass auf einmal alles geprüft und eben eingeordnet wird als Argument, ne, dafür oder dagegen. Und ja, vielleicht auch, weil es einfach noch nicht so eine Normalisierung in der Gesellschaft gibt. Und ich denke, die gesellschaftliche Komponente, die wir hier gerade besprechen, egal ob es ums Wording geht oder eben um, ne, ist es Trend oder nicht, was braucht es im Arbeitskontext, dass es einfach zeigt, dass das viel, gesellschaftlich viel größer und relevanter ist, als nur für ein Individuum, das jetzt lernt, mit etwas umzugehen, sondern dass wir wirklich ein bisschen auch umdenken müssen, ne, wie wir Menschen sehen und oder eben auch ignoriert haben vielleicht. Ich finde das immer auch einen ganz guten Vergleich. Ich glaube, es waren ja früher, dass dachte, das gibt's irgendwie nicht und man muss den Kindern einfach die Hand auf den Rücken binden, damit die dann doch bitte mit rechts schreiben. Und ja, haben die dann ja auch gemacht, ne? Also in der schwarzen Pädagogik genau der früheren Jahre. Und heute akzeptiert man es einfach, ne? Und dadurch wird es dann für die Menschen leichter. Und ich denke, in so einer ähnlichen Art und Weise benötigen wir das. Aber gut, dann lass uns doch gerne mit einem O-Ton starten von einer Stimme aus der Community, die selber nicht diagnostiziert ist, die sich aber in dem Thema wiedergefunden hat und damit auseinandergesetzt hat und die uns ein bisschen teilhaben lässt, was das so mit ihr gemacht hat. Auch gerade, ne, als Blitzlicht, wie ist das gerade? Man kriegt eigentlich auch eh nicht so schnell einen Diagnostiktermin, zumindest nicht als Kassenpatient. Und gleichzeitig ist es medial präsent. Dann können wir mal reinhören.
Also ich fand als hilfreichsten in der Thematik, dass ich einfach dadurch, dass es jetzt eine breitere Öffentlichkeit, ne, nicht betrifft, sondern dass die breitere Öffentlichkeit einfach mehr Informationen zu dem Thema hat, darauf überhaupt erstmal zu stoßen, weil das ja einfach sehr nah an der eigenen Identität liegt, diese ganzen Symptome und Eigenschaften, die man da irgendwie unter beiden Begriffen wie ADHS und Autismus vereinigt. Und das kann natürlich erstmal total viel Input und Informationsflut sein. Aber ich fand das total hilfreich, einfach weil es zur Reflexion anregt, was ist eigentlich wirklich mein Charakter und was ist vielleicht ein Symptom. Und das war so der erste Anstoß. Und als zweites fand ich dann natürlich erstmal total aufregend, da zu recherchieren und sich überhaupt darüber klar zu werden, dass es da einfach, ja, dass vielleicht einfach vieles im eigenen Leben durch verschiedene Symptome bestimmt ist und nicht so sehr nur durch den eigenen Charakter oder die Persönlichkeit. Auf der anderen Seite fand ich dann, warum ich jetzt auch so ein bisschen wieder vom Thema weggekommen bin, total wichtig, wieder so zurück zu mir zu finden und zu schauen, was ist eigentlich generell individuell mit mir los und wie kann ich damit am besten umgehen? Also wieder sozusagen bei mir selber andocken, weil im Grunde genommen sind das alles ja auch sehr relative Begriffe, ja, wenn man halt irgendwie sagt, man hat Probleme, sich zu konzentrieren, man hat viele Tabs gleichzeitig offen im Kopf oder und so weiter und so fort. Da gibt's ja super viele Symptome. Das ist alles relativ, ne? Man kann das so für sich selber empfinden, aber ja, im Verhältnis zu jemand anders ist ganz schwer, das einzuordnen, ob das nur in den Bereich geht und schon als Diagnose dann, also na, wie schlimm hat man es nicht? Also das fand ich alles eher wenig hilfreich, weil es halt auch nicht so sehr in meinem Alltag geholfen hat, sondern für mich halt ganz konkret dann natürlich auch die Informationen, die jetzt mittlerweile für jeden zugänglich sind, was für Strategien kann ich für mich selber ausprobieren und meinen Tagesablauf ganz konkret damit verbessern. Was hilft mir persönlich? Und ja, im Grunde genommen bin ich wieder dahin zurückgegangen, einfach Tagebuch zu schreiben und so zu reflektieren, was sind eigentlich die Sachen, die für mich funktionieren und was sind die Sachen, die vielleicht eher nicht funktionieren. Und da ganz klar analytisch ranzugehen und sich einen Plan zu machen. Jetzt fokussiere ich mich mal eine Woche lang auf eine Strategie, die mir immer gut tut, wie zum Beispiel jeden Tag 20 Minuten mit meinem Körper was machen, Sport, Yoga, was auch immer, Meditation, Atmen. Und das einfach irgendwie auszuwerten nach einem Monat und dann die nächste Strategie. Also mich nicht zu überfordern, aber halt auch nicht irgendwie stecken zu bleiben, sondern halt, ja, da einfach weiter dran zu bleiben und ganz, ganz eher kleine Schritte auszuprobieren. Boah, das war doch ganz schön lang. Aber ja, ich hoffe, dass ich das in die drei Punkte zusammenfassen konnte. Und ja, ich finde das ein sehr überwältigendes Thema und deswegen bin ich wahrscheinlich jetzt auch gerade irgendwie mehr zu so einer praktischen Variante übergegangen, weil ich auch, ja, lange Zeit hatte ich dann überlegt, Diagnose, dann habe ich gewartet monatelang auf so einer Warteschleife für eine Diagnose und ja, das hat mich ja alles ein bisschen überfordert und im Endeffekt bin ich ja mittlerweile 47, habe mein Leben irgendwie gebacken bekommen und ja, hab dann das eher als hilfreich empfunden, vielleicht ohne Diagnose und Medikation weiterzumachen. Aber das kann sich sicher auch nochmal irgendwann ändern in meinem Leben, ne? Na gut, das war's. Bis dann. Tschüss.
So, ich mache in meiner Praxis ja keine ADHS-Diagnostik, aber ich arbeite ADHS-informiert. Und jetzt hatte die Stimme aus der Community ja für sich entschieden, sie hat, ne, dass sie jetzt nicht den Weg weiter verfolgt, zumindest im Moment nicht, der Diagnostik und medikamentösen Behandlung und findet es trotzdem richtig hilfreich, Strategien auszuprobieren, die diese Möglichkeit, dass das Gehirn anders funktioniert, berücksichtigen. Und zu mir kommen Menschen, Einzelne und auch Paare, manche sind diagnostiziert, andere sind es nicht, da ist nur der Verdacht, liegt da nahe. Und dann, ne, schüttel ich auch nicht jetzt so die Verdachtsdiagnose raus und sag, das wird jetzt wohl so sein, sondern ich stelle das als Möglichkeit in den Raum, dass auch das so sein könnte, ne, dass wenn etwas nicht erledigt wird, dass das nicht unbedingt in meinem Interesse ist oder, ne, in der Selbstbeschuldigung Faulheit, sondern wie eben das Gehirn unterschiedlich funktionieren kann und dann kann es ja nicht schaden, es auch auszuprobieren. Ne? Okay, wenn es vielleicht doch ein bisschen mit dem Dopamin zusammenhängen könnte. Da gibt es so verschiedene Tipps und Tricks. Also, was weiß ich, Turnschuhe anlassen, nicht hinsetzen, Musik anmachen. Und dann kann man ja einfach schauen, ob das was gebracht hat bei der Erledigung der Aufgaben im Haushalt. Oder wie gesagt, die Auseinandersetzung damit kann auf jeden Fall nicht schaden, nicht für einen selbst und auch nicht für andere. Dass es einfach unser Blick darauf halt weitet und mehr mit einschließt. Du bietest ja ADHS-Diagnostik auch an. Genau. Erzähl doch mal, wie siehst du das?
Ja, also ich habe, glaube ein oder zweimal vor, ja, jetzt auch schon vielleicht anderthalb Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, mal Werbung gemacht dafür, dass ich jetzt auch Diagnostik anbiete und seitdem habe ich es nirgendwo mehr publik gemacht. Man findet das, aber das ist meistens über Empfehlungen, so dass einzelne Menschen eben bei mir ihre Diagnostik machen. Und genau, wenn da so Mischformen sind und sich ziemlich deutlich auch Autismus zeigt, dann diagnostiziere ich das auch schon mal mit. Aber ich mache im Moment keine Autismusdiagnostik, das ist immer ein reines Fokusthema. Ne? Also ich hätte alles dafür da und mich fortgebildet entsprechend.
Du denkst Autismus mit, ne? Wenn jemand kommt, dass es das auch geben kann, ne? Und wie dann die Bedürfnislage und die Herausforderungen so sind. Ne?
Und es ist für viele, reicht das sogar auch. Also viele denken ja, Menschen kommen nur in die ADHS-Diagnostik, weil sie dann irgendwie die Medikamente wollen. Das ist in meiner Erfahrung nicht der Fall. Es kommen auch viele in die ADHS-Diagnostik. Da muss man noch dazu sagen, ich habe ja eine Privatpraxis und das heißt, viele zahlen das sogar selber. Das heißt, die haben, das ist ein großer Druck und ein großer Wunsch, diese Diagnose zu bekommen. Und dann könnte man jetzt denken, warum ist denn da so ein Druck hinter eine Diagnose zu bekommen? Wollen die jetzt alle Medikamente haben? Was ja überhaupt erstmal nicht verwerflich wäre, dazu gleich mehr. Aber es ist eben nicht der Fall. Also ein Großteil hadert sehr mit der Medikamentenfrage und möchte einfach für sich Klarheit haben und nicht mit diesem, ach, vielleicht habe ich auch ADHS, ich weiß es nicht. Ich denke schon, aber ne, so mein Umfeld ist sich nicht so sicher. Oder andersrum, mein Umfeld ist sich total sicher und so langsam denke ich, ich könnte es auch haben. Und genau, da ist der Wunsch eben zu dieser Klarheit da. Und bei Autismus erlebe ich es ein bisschen anders. Da reicht es manchen, wenn ich sage, ich glaube, da gibt es so ein paar autistische Anteile, das wäre dieses und jenes und die Verhaltensweise und die Empfindung. Vielleicht ist es auch nur die Überkompensation, also dass du dir gewisse zwanghafte Strukturen aufgesetzt hast, weil du gemerkt hast, innerlich ist so viel Chaos. Aber das reicht, also bei Autismus ist das für einige dann auch okay, wenn sie keine offizielle Diagnose haben. Es liegt aber natürlich auch daran, dass man mit der ADHS-Diagnose die Möglichkeit hat, dann zum Beispiel nochmal irgendwann das mit der Medikation auszuprobieren. Da braucht man die einfach schlichtweg, eine gesicherte Diagnose, die jemand erstellt hat, der es darf. Und bei Autismus, wenn man jetzt wirklich ja schwer unter dem Autismus leidet in der aktuellen Gesellschaft, dann hat man da vielleicht Anrecht auf einen Integrationssupport oder einen Grad der Behinderung oder einen Nachteilsausgleich vielleicht. Aber es gibt eben keine Medikation, ne? Sodass gerade im Erwachsenenalter Menschen, die schon recht weit gekommen sind, irgendwie sagen, ja gut, was macht jetzt da den Unterschied? Bei der ADHS, wenn sich Menschen dann doch entscheiden für eine Medikation, erlebe ich von bis, also man sagt, dass 15% der Menschen nicht so viel merken oder gar nichts merken, also sind die sogenannten Non-Responder. Da erlebe ich es manchmal, dass dann vielleicht sogar eine depressive Phase einsetzen kann, weil eine große Enttäuschung einsetzt, dass, ja, jetzt bin ich durch diesen ganzen langen Diagnostikprozess gegangen und habe vielleicht sogar Geld für den Befund in die Hand genommen und jetzt merke ich gar nicht so viel von der Medikation und ich hatte gehofft, das verändert mein ganzes Leben. Das gibt es auch manchmal, aber manchmal gibt es Menschen, die haben eine gute Wirkung, aber auch viele Nebenwirkungen und müssen dann so ein bisschen für sich abwägen, wann nehme ich es nicht oder ne, wie viel ist es mir wert. Aber vor allem erlebe ich wirklich unglaublich beeindruckende Prozesse und Reaktionen, wo Menschen so sagen, boah, es gibt jetzt so eine Zeitrechnung vor und nach Medikation irgendwie und die dann teilweise ihre ganze Identitätsgeschichte nochmal betrauen müssen und sich fragen, wie wäre meine Schulzeit verlaufen, wenn ich das vorher gewusst hätte oder vorher einen Support gehabt hätte, ne? Und die plötzlich berufliche Möglichkeiten haben, private Möglichkeiten haben, irgendwie an ganz andere Beziehungen führen können, nicht mehr durchgängig schwer suizidal in Kliniken hängen wegen Depressionen und so. Ne? Also ist wirklich jetzt auch nicht ausgedacht von mir. Ich habe so einen Fall mitverfolgt von therapieresistenten Depressionen und schwerer Suizidalität immer mal wieder. Und dann habe ich mir die Story angehört und habe gesagt, ich glaube, das klingt nach ADHS. Und am Ende hatte ich da recht, das wurde diagnostiziert. Und seit der ADHS-Medikation sind die Depressionen fort. Und das ist so eindrücklich. Ich habe einige solcher unfassbar eindrückliche Geschichten um mich herum, privat wie beruflich, dass ich das eben auch eine echt unterlassene Hilfeleistung finde, dass das Versorgungssystem gerade so furchtbar versagt.
Ja, absolut. Es ist ein Thema, was mich gerade auch sehr umtreibt. Ich habe jetzt aktuell auch noch irgendwie, also mache gerade einen Social Media Post, wo es darum geht, ob psychische Symptomatik weniger schlimm oder irgendwie wichtig ist als eine körperliche, weil wir so stark hinnehmen gesellschaftlich, dass so viele Menschen einfach nicht versorgt werden. Und wenn jetzt hier alle Knochenbrüche hätten oder irgendwelche schlimmen Infektionen, da wird man ja auch dann nur irgendwie noch so daneben stehen und Kopfschütteln. Hallo, es muss doch jetzt hier jemand mal was behandeln. Und bei sehr vielen, auch gravierenden psychischen Störungen gibt es einfach dann keine Versorgung. Und gerade bei ADHS, was schon mit sehr viel Leid natürlich einhergeht. Und es ist ja was Reales, ne? Also die ist ja nicht ausgedacht. Das Gehirn baut Dopamin schneller ab. Das fehlt dann. Ohne entweder sehr gute Strategien, ein gutes, sehr passendes Umfeld oder eben medikamentösen Ausgleich oder eben auch viel Selbstmedikation. Kann man nachher auch nochmal kurz drüber sprechen, was die Menschen da alles so tun, um da irgendwie durchzukommen. Ist einfach ein Mangel. Und ich meine, das wäre so, als würdest du mit der Schilddrüsenunterfunktion einfach das L-Tyroxin nicht bekommen. Und dann musst du halt mal schauen, ne? Also so. Und nach wie vor, glaube ich, gibt es da immer noch eine unterschiedliche Bewertung und ein Nicht-Ernst-Nehmen und vielleicht sogar gesellschaftlich gerade in diesem ganzen, ne, ich sag mal, so ein bisschen rechtere Haltung, worunter fällt auch eher so ein toxisch-maskulines Menschenbild und dieses ganze Auseinandersetzen mit Gefühlen, das ist ja alles, ne, so ein bisschen Quatsch und da muss ich mal zusammenreißen und so weiter, dass das da leider vielleicht eben auch politisch mit diesen Honorarkürzungen, die wir gerade im Bereich Psychotherapie erleben, vielleicht in dieses Horn lässt. Und ich finde das wirklich fatal. Also gerade, der ist ein super Beispiel, was da an Komorbiditäten gibt, Sucht, Depression, Angsterkrankung und so weiter. Und was es bei psychischen Störungen einfach auch für eine, ich sag mal, Mortalität gibt, also entweder auch körperliche Folgeerkrankungen, aber eben auch Sterblichkeit. Und das ist, ich finde das dramatisch. Ich finde das wirklich, ich finde es einfach falsch. Ich sage das selten so oft, aber ich habe das in letzter Zeit wirklich hier und da einfach nur gesagt, das ist einfach dumm und falsch. Das zu sagen, da, das kann ruhig warten, das muss nicht versorgt werden. Oder unethisch dann zu sagen, nur die, die sich selber Selbstzahler leisten können, kriegen die Versorgung und die anderen haben dann Pech gehabt. Ne? Also
das ist eine Multiplikation, ne? Wenn Menschen nicht reguliert sind und sich nicht reguliert fühlen und dann Kinder erziehen oder Partnerschaften führen und so weiter und so fort.
Ja, gibt sich weit und gibt, genau. Gut, dann haben wir jetzt die Situation, es gibt keine gute Versorgung. Menschen warten ewig, das heißt ewig, wie lange wartet man auf eine Autismusdiagnose? Schon Jahre, also ja. Je nachdem, wo man ist, ne? Also lange.
Selbst das ist nicht möglich. Es ist im Moment nicht möglich, sich auf Wartelisten schreiben zu lassen. Da ist dann einfach, Warteliste ist geschlossen und öffnet erst das nächste Mal wieder im Januar 27 und dann muss man genau den Termin treffen und sich dann passend draufsetzen, wie so ein 5-Minuten-Zeitfenster, und dann ist wieder für das ganze Jahr voll. So ungefähr.
Also was man natürlich sehr gut kann, wenn man neurodivergent ist, weil man so strukturiert ist. Auf jeden Fall gibt es eben diese klaffende Schere, einerseits medizinische Versorgung, dramatisch, es ist die Landschaft da dramatisch unterversorgt und auf der anderen Seite gesellschaftlich relevant. Es wird sehr viel Information auch darauf, gibt es gerade in Social Media, aber auch unterschiedlichste Medien, die das Thema aufgreifen. Was weiß ich, ne? Also Magazine und so weiter. Und das ist ein bisschen Fluch und Segen. Und deswegen hören wir jetzt einen O-Ton von einer Kollegin, die Psychotherapie studiert und sich in dem Zuge mit dem Thema auseinandergesetzt hat und wir hören uns auch ein bisschen die Abgrenzung, ne, zu anderen Störungen.
Hi, ich bin Maren, Bachelor-Psychologin und interessiere mich sehr für das Thema Neurodiversität und Neurodivergenz. Wenn man sich im Internet über psychische Gesundheit informiert, dann stößt man schnell auf seiner Instagram For You-Page auf eine Liste mit Symptomen. Konzentrationsprobleme, emotionale Überforderung, soziale Schwierigkeiten. Und plötzlich erkennt man sich dann vielleicht in mehreren Dingen wieder und bekommt zu den Symptomen auch noch gleich die passende Diagnose mit. Und das ist natürlich ziemlich schwierig und problematisch, einfach weil schon alleine bei ADHS und Autismus ganz viele Symptome sich eben überlappen können. Also zum Beispiel bei 50-70% der Menschen mit Autismus liegt eben gleichzeitig die diagnostischen Kriterien für ADHS vor. Und bei zum Beispiel 30-50% der Kinder mit ADHS liegen eben auch autistische Merkmale vor. Also diese beiden Störungen lassen sich sehr, sehr schwierig voneinander trennen und haben auch viele Symptome, die bei beiden vorkommen. Zum Beispiel die Reizüberflutung oder die Schwierigkeiten mit der emotionalen Regulation, Probleme im Alltag und so weiter. Da gibt es ganz viele Dinge, die sich eben überlappen. Und das Wichtige ist, es gibt auch noch ganz viele Überlappungen eben mit anderen Störungen. Zum Beispiel die Abgrenzung zu Trauma oder Borderline ist hier eben besonders wichtig und auch schwierig. Während nämlich dann manche Symptome bei ADHS und Autismus mit eben angeborenen neuronalen Mechanismen zusammenhängen, können die exakt selben Symptome eben auch im Zusammenhang mit einem traumatischen Erlebnis zum Beispiel stehen. Also nehmen wir zum Beispiel mal die Konzentrationsprobleme. Bei ADHS entstehen sie meist eben durch Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeitssteuerung. Die Gedanken springen dann eben schnell weiter. Aufgaben werden begonnen und wieder abgebrochen. Die Organisation fällt schwer. Und gleichzeitig können Betroffene bei Themen, die sie dann interessieren, in richtig intensiven Hyperfokus geraten. Bei einer komplexen PTBS, also bei einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, können diese Konzentrationsprobleme dann ganz anders aussehen. Hier steht dann oft eine innere Alarmbereitschaft im Vordergrund. Also das Nervensystem scannt ständig die Umgebung nach möglichen Gefahren und ja, erinnert sich dann auch wieder an traumatische Ereignisse zurück. Die drängen sich dann auf. Der Mensch rutscht dann eher zum Beispiel in eine Dissoziation oder kann eine Dissoziation auftreten. Und bei dieser Aufmerksamkeit geht es also nicht darum, dass die Aufmerksamkeit per se verloren geht, weil sie eben schwer zu steuern ist, sondern weil das Gehirn mit Überleben beschäftigt ist. Bei Borderline treten dann die Konzentrationsprobleme zum Beispiel oft situativ auf, also in besonders stark emotional geladenen Situationen oder Beziehungskonflikten. Zweites Beispiel könnte dann so ein Symptom sein wie emotionale Dysregulation. Auch ein sehr breiter Begriff. Was versteht man dann darunter? Zum Beispiel bei Menschen mit ADHS kann es vorkommen, dass sie eben sehr schnell emotional reagieren. Frustration, Wut, aber auch Begeisterung, also ganz intensive Gefühle, die dann aber eben auch schnell wieder abebben und wieder flacher werden. Bei Autismus zum Beispiel kann eine sehr emotionale Reaktion durch Überforderung, zum Beispiel Reizüberflutung entstehen, also oder durch unerwartete Veränderungen. Also wenn zu viele Reize eben gleichzeitig einströmen oder Routinen plötzlich wegfallen, dann kann es zu sogenannten Meltdowns oder Shutdowns kommen. Bedeutet auch eine sehr emotionale Reaktion, die aber ganz andere Hintergründe hat. Bei einer komplexen PTBS kann eine sehr emotionale Reaktion dann zum Beispiel durch einen Trigger ausgelöst werden. Also eine Situation, die eben an das frühere traumatische Erlebnis erinnert. Also die Emotionen können dann eben sehr überwältigend wirken und lange anhalten. Bei Borderline erleben dann viele Menschen Emotionen besonders intensiv und schnell wechselnd und auch, ja, stark beeinflussend für eben die zwischenmenschlichen Beziehungen. Also man merkt schon, das ist nicht ganz so einfach. Zum Beispiel auch soziale Schwierigkeiten können bei Autismus vorkommen und entstehen eben häufig dadurch, dass soziale Kommunikation eben anders verarbeitet wird. Also nonverbale Signale, Ironie, unausgesprochene Regeln können eben schwerer zu lesen sein. Bei Trauma hingegen stehen dann soziale Schwierigkeiten eher durch Bindungs- und Sicherheitsthemen im Vordergrund. Misstrauen, Angst vor Nähe oder eben die Erwartung, verletzt zu werden, können dann die Beziehung stark beeinflussen. Bei Borderline sind Beziehungen häufig eben sehr intensiv und aber auch instabil, also mit starken Schwankungen zwischen Nähe und Distanz. Ja, und so kann eben weiteres Symptom auch innere Unruhe sein, was man bei ADHS natürlich, wenn man die Hyperaktivität in der Störung mit dabei hat, also ADHS, nicht ADS, kann eben diese motorische Unruhe auch eine Stressreaktion sein, also dieses Gefühl, ständig unter Strom zu stehen. Und bei Trauma hätte man dagegen auch einen Stresszustand, der aber eher damit zusammenhängt, dass man eine erhöhte Wachsamkeit hat. Also man spricht dann hier von Hypervigilanz, bedeutet, dass im Prinzip der Körper dauerhaft auf mögliche Gefahr eingestellt ist und die Umgebung scannt. Bei Autismus zum Beispiel kann Stress entstehen, wenn halt sensorische Reize zu stark werden, also zum Beispiel Licht, Geräusche, Gerüche, was dann alles auf einen einströmt oder eben Situationen unvorhersehbar sind. Und ich finde, was man daran einfach sehr gut sehen kann, dieselben Symptome, also Konzentrationsprobleme, emotionale Überforderungen, soziale Konflikte, können völlig unterschiedliche Hintergründe haben. Und deshalb schaut gute Diagnostik nicht nur auf das Was, also das Symptom selbst, sondern eben auf das Warum. Also was steckt dahinter? Wie hat sich das Ganze über die Lebensgeschichte entwickelt? Welche Situationen lösen diese Reaktion aus? Ist diese Reaktion auch schon immer im ganzen Leben beständig oder erst jetzt nach einem bestimmten Ereignis? Genau. Und erst wenn man dann diese Zusammenhänge versteht, kann man auch wirklich die verschiedenen Diagnosen stellen. Und genau, wichtig an der Stelle ist auf jeden Fall nochmal zu sagen, dass natürlich auch mehrere Dinge vorliegen können. Also wenn man sich vorstellt, dass ein Kind mit einer hohen Impulsivität und sozialen Schwierigkeiten eben auch ein erhöhtes Risiko hat, traumatische Erfahrungen zu machen, dann liegt das natürlich nahe, dass zum Beispiel ein Kind mit ADHS, also mit starker Impulsivität, auch zum Beispiel einen höheren Zusammenhang damit hat, Kindesmisshandlungen zu erfahren. Und dann kann natürlich zusätzlich zu einer ADHS-Diagnose auch noch eine posttraumatische Belastungsstörung vorliegen. Und ja, daran merkt man natürlich, dass die Diagnosen sehr, sehr spezifisch sind und die Symptome eben einfach nochmal sehr viel genauer betrachtet werden müssen und auch voneinander abgegrenzt werden müssen, damit die Behandlung dann auch richtig abgestimmt werden kann.
Also auf jeden Fall sieht man, wie komplex das ist und dass es einfach, also jemand, der nur ein bisschen über Social Media und ein bisschen gelesen mit dem Thema sich beschäftigt, das reicht halt einfach nicht aus, um dann sich da irgendwie eine sinnvolle Selbstdiagnose zu geben. Durch diese wirklich also verschiedenen Hintergrundmöglichkeiten, Entstehungsmöglichkeiten, sich sehr ähnelnder Symptome, der Gleichzeitigkeit, wie das auftreten kann und so weiter. Und ich muss sagen, an der Stelle finde ich es auch wichtig, zumindest sorgfältig darin zu sein, wer da auch Hilfe anbietet. Also gerade auch da sieht man ja, das ist auch so ein psychiatrisches Fachwissen auch einfach, ich würde sagen, notwendig ist, um das gut einordnen zu können. Ich sehe manchmal so kleine Anzeigen auf Instagram, hier werde zertifizierter ADHS-Coach. Und dann denke ich mir dann immer so, ja, weil jemand mit ADHS hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit von Komorbidität und auch allein, ne, also da würde ich auf jeden Fall dann immer empfehlen, dass es auch eine gute fachliche Anbindung gleichzeitig gibt und sehr und schon viel Orientierung klar darin, dass man dann vielleicht sehr gezielt mit verschiedenen, also mit einem Thema vielleicht jetzt Strategien da nochmal irgendwie ausprobiert, begleitet oder so. Aber das ganz alleine, das fände ich schon bedenklich. Wie siehst du das?
Ja, ich auch. Und das, was ich auch bedenklich finde, mit der Not, von der ich eben erzählt habe, dass Menschen auch bereit sind, selber zu zahlen, wird auch Geschäft gemacht. Es gibt immer wieder so Angebote, irgendwie, ne, hier kriegst du deine ADHS-Diagnostik, was weiß ich, für 400 Euro oder meinetwegen 600 irgendwie, ne, so in zwei Treffen. Und wenn man sich das dann genau anguckt, sieht man, dass kein einziges Gespräch mit jemandem stattfindet, der oder die eben das gesamte Spektrum überhaupt abdecken kann. Sondern, also man muss dazu wissen, die diagnostischen Instrumente, die genutzt werden, Fragebögen zum Beispiel, das ist jetzt nicht schwer, die zu erlernen. Das ist kein Hexenwerk. Das kann man auch, wenn man im Psychologiestudium ist, ne? Wenn man das beigebracht bekommt in so einem Prozess, ne, wo es ums Geldmachen geht, dann kann man da Menschen durchschleusen und sagen, ja, ADHS nein, ADHS ja. Aber das ist keine gute und keine valide ADHS-Diagnostik. Eine ADHS-Diagnostik, die nutzt diese kleinen Puzzlestücke nur als Puzzlestücke, als Indizien und muss daraus aber eine klinische Diagnose formen. Und wenn eben die Person, mit der ich spreche, nicht dazu ausgebildet ist, auch zu sagen, nee, es ist eine Depression, wir können hier erstmal gar nicht weitermachen. Nee, es ist Autismus, ne, das ist gar nicht ADHS oder es ist beides. Oder haben Sie schon mal über Hochbegabung nachgedacht? Dann ist es ja gefährlich und im Prinzip einfach auch falsch, ne? Und
Genau, das ist die Krux. Ne? Es ist halt so, es ist ja eher eine Wolke, als dass es so ganz klar ist, hier die fünf Leitsymptome und seit dann und dann und dann ist es so. Sondern ich habe mal, ich glaube, das ist schon lange her, also lass es 5 Jahre her sein, einen Artikel gelesen oder eine Art Blogbeitrag von einem Arzt war das, glaube ich, der das als Aufforderung in Social Media rumgeschickt hat, dass bitte die Menschen, die mit psychisch erkrankten Menschen arbeiten, bitte über ADS informieren und sehen, dass es eben nicht diese Art von Diagnostik gibt, sondern dass es eben ganz, ganz viele kleine Indizien sozusagen sich so zu einem Bild formen, aber auch ein bisschen über die Zeit. Und es ist eher sehr viel auch mit einem Eindruck, den man gewinnt, so zu tun hat. Und wir hören gleich noch einen O-Ton von dem Martin Winkler, der auch auf diese Art, das Gegenüberschauen, das auch noch irgendwie ganz gut in Worte fasst. Und das ist eben nicht nur ein Fragebogen. Und gerade, und das ist ja auch nochmal wieder, wenn wir dabei sind, was ist aktuell Thema, ne, warum sind so viele Frauen jetzt von dem Thema angesprochen, die nämlich unterdiagnostiziert sind, weil die ja auch durch auch alte Fragebögen mit so einer Betonung auf schlecht in der Schule, Hyperaktivität, sozial auffällig, die aber durch eine hohe Anpassungsleistung das alles nicht vorweisen, auch eher durch so ein Raster fallen. Was aber nicht heißt, dass die nicht das durch die Kompensation auch riesige Nachteile erleben. Also
Vor- und Nachteile der Diagnostik ist also auf jeden Fall eine Frage der Versorgungslage. Kann aber auch eine ganz bewusste Entscheidung sein, ne, wie ich eben schon gesagt habe, bei Autismus sich vielleicht diesem ganzen Diagnostikprozess nicht auszusetzen, aus Sorge, dann vielleicht invalidiert zu werden. Ne? Nachher sagt jemand, ach nee, doch nicht und irgendwie muss ich dann, bin ich wieder auf der Suche. Und davon berichtet unser nächster O-Ton von Steff. Vielleicht nochmal als Hinweis vorneweg, ich habe gefragt, Steff, denkst du, dass Queerness, also nicht einfach klassisch hetero-cis zu sein, positiv korreliert mit Autismus? Und darauf gibt es eine Antwort. Und ansonsten habe ich gefragt, wie fühlt sich denn die Innenschau so an? Ja, weil man vermutet, neurodivergent zu sein. Und hier geht es im Besonderen um die Vermutung, vielleicht autistische Anteile zu haben. Wie fühlt sich das so an? Und was sind da deine Überlegungen zur Diagnostik?
Hi, ich bin Steff, meine Pronomen sind they, deren und was denke ich zu Queerness und ob das mit neurodivergent korreliert? Positiv. Es korreliert, aber ob das, ich weiß nicht, ob das die richtige Frage ist tatsächlich, ob es positiv oder negativ, ich würde das, weil das ist so wertend, also weil, wieso ist das wichtig? Also das waren so meine Gedanken dazu, weil ich meine, die Korrelation ist ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie jetzt die Studienlage dazu ist, aber wahrscheinlich ja wegen, weil man sich sowieso mit sich selbst eher beschäftigt, wenn man queer ist, weil die Identität hinterfragt wird im Vergleich zu cis-hetero-Menschen und dann natürlich auch Sex-Neurodivergenz und das größer ist, dass man sich da auch noch weiter hinterfragt, was ist eigentlich los mit mir. Aber jetzt fix positiv kann ich nicht wirklich, ja, vielleicht verstehe ich aber auch die Frage nicht. Und das würde sich ja dann auch direkt der nächsten Frage, wie äußert sich Autismus für mich? Und tatsächlich sehr doll zwischenmenschlichen, dass ich manchmal Menschen nicht verstehe oder dass die mich nicht verstehen und dann manchmal so angeguckt werde, was ich denn da gerade von mir gegeben habe oder dass ich mich gefragt habe, was hat die Person gerade gesagt? Wir haben beide die gleiche Sprache gesprochen, ich habe es nicht verstanden. Tatsächlich, das ist so ein Merkmal für mich und auch tatsächlich Social Gatherings. Das war sehr schwer für mich früher und das habe ich erst lernen müssen, wie das funktioniert. Oder auch ganz spannend fand ich auch immer Meetings, weil ich wollte immer direkt zum Punkt kommen und loslegen, wenn ein Meeting war und dass manche Menschen dann erst noch über das Wetter reden wollen oder irgendwie noch so ein bisschen Smalltalk. Das habe ich immer nicht verstanden, weil ich mir dachte, wir verlieren Zeit. Wir wollen doch hier was erledigen. Und ja, das fand ich immer ein bisschen wild. Aber habe ich gelernt, manche Menschen brauchen das. Und dann gibt es jetzt manchmal noch mal so mehr oder weniger awkwarde Intro. Also wie meistens ist ja dann nicht awkward, aber so ein, wenn manche Menschen was brauchen, ist das ja auch okay. Dürfen sie ja auch haben. Ja, was ist Masking für mich? Viel. Also eigentlich so tun, als wäre Mensch neurotypisch. Und als wäre das gar kein Problem, unter vielen Menschen zu sein und dann mit denen zu reden und von von Personengruppe von zu Personengruppe gehen und dann da ein Gespräch anfangen oder wenn Veranstaltungen sind, dass man nicht vorher schon gestresst ist, weil man nicht weiß, wie es da aussieht und was einen da erwartet und wo was ist und so, sondern ja, aber das habe ich tatsächlich auch erst gelernt, dass das manche Menschen nicht haben, dass die einfach zu Events gehen und dann sind sie da und nicht ein, oh, wie weit ist mein Hotel davon entfernt oder wie sieht der Raum aus, wo werde ich sitzen, mit wem sitze ich da und was mache ich in Pausen und ja, also ja, das ja, war mir nicht bewusst, dass ich damit nicht alleine bin, aber auch schön, damit nicht alleine zu sein. Und Masking ist ja das, dass man halt nicht darüber spricht oder sich das halt alles nicht anmerken lässt oder ja, wie gesagt, so tut, als wäre das alles gar kein Thema und sich halt anpasst und ja, dass man halt gelernt hat, was Menschen von einem erwarten als soziales Verhalten und dass man sich dann auch so verhält und obwohl man das gar nicht fühlt, obwohl Mensch das gar nicht fühlt, in einer nutshell, das ist sehr anstrengend und es fällt mir leichter, zumal digitalen Kontext tatsächlich, also bei Online-Meetings, so viel leichter als in Person, dann nimmt man ja die andere mit Menschen auch noch die andere Person wahr, deutlicher, oder die Person nimmt einen selbst mehr wahr und dadurch ist man irgendwie noch mehr self-aware, was nicht sonderlich hilfreich ist und deswegen finde ich, geht es im digitalen Kontext, weil nach dem Meeting ist dann Kamera aus und so und dann ist erstmal und dann kann erstmal wieder so ein bisschen was von der Tension sozusagen abfallen, zumindest bei mir. Was denke ich über Diagnostik? Vor- und Nachteile? Ich glaube tatsächlich, im ADHS-Kontext bietet die Diagnostik unfassbar viel. Weil ich habe den Eindruck, vor allem bei ADHS ist ja so negativ konnotiert, weil du kannst dich ja nicht konzentrieren, du kannst ja nicht still sitzen, dauernd vergisst du Dinge und so weiter. Also das sind alles immer so negative Sachen, mit denen die Menschen von klein auf konfrontiert werden. Und das macht ja auch was mit dem Selbstwertgefühl und mit der Eigenwahrnehmung und was sich Mensch dann selbst für schlechte Sätze sagt oder von sich selbst schlecht denkt, was ich richtig, richtig schlimm und auch traurig finde für die Menschen, weil ja auch ADHS eine Daseinsberechtigung hat oder auch seinen Grund hat, wieso es ADHS gibt und da ja auch ganz viele Stärken drin stecken. Also sich einfach mal in Anführungszeichen, ne, aber sich in den Hyperfokus begeben und dann was runterrocken oder halt, ich weiß nicht, diese Stärken, wenn ich halt weiß, und da hilft ja natürlich auch Diagnostik, dann nochmal auch das Zug bestärken, wenn ich weiß, okay, ich habe ADHS und was brauche ich, damit ich für mich gut funktioniere oder wenn ich weiß, okay, ich brauche eine Deadline, das dann kann ich das ja auch einfach und sagen, bitte gib mir eine Deadline und dann wird das runtergerockt, so, aber also runtergerockt im Sinne von richtig gut runtergerockt, nicht abgerockt. Und ja, deswegen, und vor allem natürlich zwecks medikamentöser Einstellung, das ist natürlich auch mega hilfreich. Also in meinem Umfeld, den Menschen geht es allen so viel besser, seitdem sie Medikamente nehmen können, können sie den Alltag viel besser bewältigen. Und deswegen ganz großer Fan von ADHS-Diagnostik und vor allem auch bei weiblich sozialisierten Menschen. Und bei Autismus sehe ich das selbst ein bisschen zwiegespalten. Nee, zwiegespalten ist nicht das richtige Wort, aber ich bin nicht so hin und her gerissen. Persönlich, jetzt für mich persönlich, als ich mich auf dem Autismus-Spektrum sehe, was ich bis eben, glaube ich, noch gar nicht so richtig genannt habe, dass ich mich selbst auf dem Autismus-Spektrum sehe, weil ich frage mich so, was bringt mir das? Also, weil ich kann ja nichts dagegen tun. Also, nur weil ich das dann schriftlich habe, ändert das nichts an meinem Alltag. Es macht nichts besser, es macht nichts leichter. Es gibt keine Medikamente, die mir helfen können. Plus, weil vor allem bei Autismus, wie auch bei ADHS, ist er so männlich konnotiert. Und auch in Medieninhalten sieht man ja auch, sehen Menschen ja auch immer nur den männlich sozialisierten Autismus, aber nie den weiblichen. Und ich meine, ich bin jetzt Mitte 30 und bin nie auf den Gedanken gekommen, dass ich autistisch sein könnte, einfach aufgrund meiner weiblichen Sozialisierung. Ja, bis vor, ja, einem Jahr ungefähr, dass ich dann auch mal den Raum hatte, mir darüber nachzudenken. Und das finde ich irgendwie schon krass. Und ja, wie gesagt, bezüglich Diagnostik. Und dann auch da habe ich natürlich persönlich auch ein bisschen Angst, dass ich so angepasst bin und halt so weiblich sozialisiert, dass ich dann auch die Diagnostik in Anführungszeichen bestehe und dann mich halt weiter wundere, okay, was ist dann mit mir irgendwie nicht so richtig richtig, auch wenn das ja so jetzt nicht stimmt, aber weil irgendwas ist da ja und ja, deswegen, ja, ich weiß nicht, ob Vor- oder Nachteil. Und ich glaube, für manche Menschen hat das sehr viele Vorteile, weil sie natürlich dann auch ihre Bock haben und wissen, okay, das ist es. Und natürlich, man Menschen natürlich dann auch sagen kann, zum Beispiel auch im Alltag oder im Arbeitskontext, hey, ich bin autistisch, das ist für mich zu viel, ich brauche zum Beispiel Homeoffice.
So, was am Ende des O-Tons noch kam, das haben wir jetzt einfach der Länge halber rausgeschnitten. Steff arbeitet auch bei der Telekom und wir haben nachher noch einen kurzen Beitrag als Einblick in das, was Unternehmen machen, von der Community-Leitung bei der Telekom. Deswegen haben wir das an der Stelle mal rausgenommen. Am Ende des O-Tons ging es nochmal um die sogenannte psychische Gefährdungsbeurteilung, die in allen Unternehmen gemacht werden muss, laut Arbeitsschutzgesetz. Da soll eben geguckt werden, welche Faktoren belasten Menschen bei uns im Unternehmen. Und hat jetzt die Neurodivergenz-Community darauf eingewirkt, dass Neurodivergenz als wichtiger Faktor überhaupt erstmal mit erfasst wird, um zu gucken, ob bestimmte Arbeitsfaktoren neurodivergente Menschen besonders belasten. Das fand ich auf jeden Fall nochmal ganz cool zu hören. Aber zurück zu dem O-Ton, was ich süß fand, deswegen habe ich es jetzt auch drin gelassen, mit Konsens. Ich hatte eben eine Frage gestellt und die habe ich nicht so ganz sorgfältig ausformuliert und habe irgendwie gesagt, denkst du, Queerness und Neurodivergenz korrelieren positiv? Und habe eine sehr konkrete Antwort darauf bekommen, vor allem mit dem Fokus auf die Frage positiv. Und das ist auf jeden Fall ein Symptom oder ein Zeichen von autistischem Sein, dass oft Sätze und Wörter
wortwörtlich genommen werden.
Sodass Steff da ja eben überlegt hat, warum eigentlich jetzt positive Korrelation. Ja, ich glaube, da ist eine Korrelation. Ne? Und was ich damit meinte, war im statistischen Sinne, dass ich den Eindruck habe, ich glaube, keine Studie dazu irgendwo gefunden, aber ich habe den Eindruck, dass wenn man mit queeren Menschen zu tun hat, überdurchschnittlich viele Menschen neurodivergent sind oder anders, wenn man sich mit neurodivergenten Menschen umgibt, dass überdurchschnittlich viele Menschen auch queer sind.
Ich glaube, es gibt doch schon Studienergebnisse dazu, dass es da auf jeden Fall eine überproportionale Häufigkeit gibt. Und ich finde das ehrlich gesagt inhaltlich auch so logisch, Katrin, weil wenn wir bei diesem anderen Blick auf die Welt sehen, dann, und diese ganzen, ich sag mal so ein bisschen, das Soziale drumherum vielleicht auch viel weniger verstanden wird, wäre der Blick auf Menschen auch ein anderer, wo so ein, ich sag mal, gesellschaftliches Konstrukt von was ist Geschlecht und wie hat man zu sein, viel weniger Bedeutung hat und man den Menschen viel mehr vielleicht so sieht für das, was er ist und nicht, was die Gesellschaft als Konstrukt, Rollenerwartung und so weiter noch mit hinzugibt. Und wenn das ausgeblendet wird, finde ich, ergibt sich dabei auch schon viel eher, dass ein binäres Denken überhaupt und Einordnen dass das auf jeden Fall in Frage gestellt sein kann oder dass das nicht automatisch so für sich selbst und andere angenommen wird zum Beispiel. Und also von daher, ich meine es gelesen zu haben, also dass es zumindest Anzeichen gibt und ich finde es auch einfach total logisch.
Ja, das logisch finde ich, war mir nur nicht sicher, ob das irgendwo, also ob ich eine gute Studie gelesen hatte. Also
wir liefern mal nach, ihr werdet es in den Shownotes sehen. Und wer sich zum Thema Autismus auch nochmal ein bisschen, also da Autismus im Erwachsenenalter vertiefen möchte, dem würde ich hier nochmal unsere Folge 30 ans Herz legen, weil wir jetzt nicht so in aller Tiefe drauf eingehen. Und da, denke ich, wird das ziemlich gut dargelegt, was das eigentlich bedeutet, ne? Wie da der Blick auf die Welt ist, wie so ein Gehirn funktioniert. Und ist ja interessanterweise auch eine überdurchschnittlich erfolgreiche Folge von uns, also die sehr viel Interesse hat nach wie vor. Genau, da hört doch sonst nochmal rein.
Hast du gerade die Folgennummer ADHS parat, für die da nochmal reinhören wollen?
Ja, das ist die Folgennummer 20. Genau, Folgennummer 20.
Also da kann man nochmal abbiegen. Genau, also was ich auf jeden Fall nochmal wichtig fand, war die Betonung vom Thema Masking. Das ist was wir, sowohl bei ADHS eine Rolle spielt, aber noch mehr bei Autismus, aber im Prinzip alle neurodivergenten Menschen lernen mit der Zeit, dass sie eben zur Minderheit gehören und dass die Gesellschaft eher rund um die anderen gebaut ist und wie man da am besten durchkommt und dass das eine gewisse Energie kostet. Mal für den einen mehr, für den anderen weniger. Für meine Empfinden kostet das eben bei Autismus deutlich mehr Energie nochmal als bei ADHS, was dann auf diese ne, Shutdowns erklärt oder so nach vielleicht nach zwei Tage irgendwie auf einer Messe sein müssen oder zwei Tage im Büro sein müssen und so, ne, einfach weil das nochmal viel mehr Energie frisst, was danach nicht mehr viel möglich ist.
Ich glaube, das ist auch in der Entwicklung wirklich so ein Riesenunterschied, ob die Menschen um einen herum informiert sind, ob man, ne, das war es, oder ob man als Kind groß wird, eher mit so einem diffusen Gefühl, ich bin irgendwie anders, warum verstehe ich vieles nicht, warum wollen die jetzt nicht mit mir spielen, ist man vielleicht auch leichter Mobbingopfer und so weiter. Und dann eine informierte Gesellschaft, die das auch anders schon von Kindheit an mit ein, also aufklärend mit aufnimmt, kann da, glaube ich, viel Leid verhindern an der Stelle. Und natürlich auch im Job. Ich finde es auch nochmal wichtig, vielleicht also gerade im Jobkontext. Du kennst das doch bei Stellenanzeigen, dass dann immer so Voraussetzungen, Qualifikationen, die gefordert werden, ne, mit aufgeführt werden. Und ich glaube, es ist gut mitzudenken, dass jemand mit Autismus das sehr streng nimmt und sich nicht bewerben würde, wenn auch nur eine Anforderung da ist, die der Mensch nicht erfüllen kann. Und die, also tatsächlich ist es ja so, wenn man, ne, aus anderen guten Gründen sehr gut passt, dann ist das ja eigentlich eher relativ flexibel, ne, ob man dann jetzt auch noch genau dieses Computerprogramm beherrscht oder genau diesen Abschluss hat oder so. Aber das würde jemand mit Autismus aller Wahrscheinlichkeit nach dann einfach sehr konkret und sehr, ja, so aufnehmen und dann sagen, nee, dann natürlich nicht.
Ja. Ja, das ist eine super, super Spoiler schon mal für nachher, für den O-Ton zum Thema Community-Arbeit, weil da wurde sich zum Beispiel mit der Community mal der Bewerbungsprozess angeguckt und Feedback eingeholt. Das finde ich eine sehr gute Idee als Unternehmen. Okay.
Weiter geht's. Diagnose.
Genau, wir steigen noch ein bisschen weiter ein in das Thema Diagnostik. Wir haben das ja schon hier und da jetzt auch gehört und angeschnitten. Also die Schwierigkeit ist, muss man sich vorstellen, wenn man selber diagnostiziert, dass manche Dinge schwer auseinanderzuhalten sind. Ein paar davon haben wir gerade schon gehört. Und insbesondere finde ich schwer, dass schon, also sagen wir mal, eine stinknormale ADHS, eine handelsübliche ADHS, unterscheidet sich ja von Mensch zu Mensch und von Person zu Person. Man hat ja trotzdem auch einen Charakter, man hat trotzdem eine Biografie und man hat oft auch innere Konflikte. Also, dass sich Dinge vielleicht auch widersprechen, die man so tut. Also, ich habe vielleicht ein Bedürfnis nach Freiheit und möchte die Welt bereisen und gleichzeitig möchte ich Sicherheit haben und meinen Anker und ne, richte mir irgendwo ein Coworking Space ein und das widerspricht sich so ein bisschen. Oder ich mag es ordentlich, aber ich bin unordentlich. Ja? Also es kann schon sein, dass man eigentlich sich selbst auch der größte Erzfeind ist. Schon innerhalb einfach nur einer ADHS kann das vorkommen. Noch mehr.
Ja, was du sagst, wie auch, also ne, wenn man Autismus und ADHS hat, ist eigentlich das, was du beschrieben hast, der Wunsch nach Struktur und Routinen, aber Struktur und Routinen auch langweilig finden. Also zum Beispiel eine solche Gegensätze, eigentlich Spannendes erleben wollen, aber auch ganz schnell in so ein Sensory Overload kommen, dass einem eigentlich alles zu viel ist. Ne? Also so. Der ADHS-Anteil will vielleicht auf die Party und der Autist ist dann aber auch nach einer Stunde von den ganzen sozialen Interaktionen irgendwie total erschöpft. Also genau, das jetzt nur auch nochmal als Beispiel dafür, dass wir auf dem Weg der Auseinandersetzung immer mehr auch gemerkt haben, dass es da auch wirklich keine klaren Schubladen gibt. Ne? Dass es dann, also in der ADHS unterschiedliche Ausprägungen gibt, ist es doch auch diese, ne, dass es das zusammengehen kann und dass auch der Spruch gilt, das haben wir, glaube ich, auch in der Folge damals gesagt, ich glaube, der Florian Wallig hat das gesagt, kennst du einen Autisten, kennst du einen? Also dass da, ne, wie unterschiedlich das dann wieder ist. Und das war auch so ein bisschen so die Frage, ne, an unsere O-Töne, wird es dahingehend, ist wirklich immer mehr als Neurodivergenz-Kontinuum zu sehen, ne, wo man irgendwo auf den Achsen ist und nicht so sehr in diesen Rechts- oder Links-Schubladen.
Genau, also das wäre jetzt auch mein Punkt gewesen, ne? Das verunsichert, ne? Also oder das ist von vielen die Frage, wenn sie was hören zum Thema ADHS, das ist ja ein etwas neueres Thema und dann wird eben diese Gegensätzlichkeit beschrieben, dass sie sich darin wiedererkennen und dann muss ich in der Diagnostik schon sagen, nee, das ist auch erstmal normal, dass auch innerhalb von nur einer ADHS und dann müssen diese gegensätzlichen Anteile, die autistischen Anteile eben wiederum einen gewissen Schwellen, wir eine gewisse Stärke haben, einen gewissen Leidensdruck erzeugen, gewisse Funktionseinschränkungen, das ist nur das Wort, aber so heißt das eben erzeugen. Aber es erklärt sich einiges nur mit der ADHS oder auch damit, das hatte ich ja eben schon mal angerissen, Überkompensation, also dass man gerade auch bei den erwachsenen Frauen, die gut durchs Leben gekommen sind, vielleicht auch sogar gut in der Schule waren, oft sehr rigide Strukturen mit To-Do-Listen, Kalendern, Systemen findet, weil da irgendwie so ein Gefühl ist, boah, wenn ich das einreißen lasse, dann würde mir alles auseinanderfliegen. Ne? Also nicht, weil ich selber so gerne strukturiert bin, sondern weil ich alles andere mich ganz nervös macht. Ne? Es gibt dann manchmal Mütter in der Diagnostik, die irgendwie sagen, also ich kann mich eigentlich gar nicht entspannen, ich kann gar nicht abweichen von diesem erst das, dann das und dann zum Sport. Ich kann mich eigentlich gar nicht hinsetzen. Also wenn ich mich einmal hinsetze, dann fällt alles auseinander. Ich muss das so durchlaufen und ich muss es auf eine ganz bestimmte Art und Weise füllen, meine To-Do-Liste. Die Sachen müssen an einem bestimmten Ort liegen. Da könnte man von außen denken, das wäre autistisch, aber es kann sein, dass das wirklich der Versuch ist, das ADHSige irgendwie zusammenzuhalten. Weil sonst irgendwie
die Kompensation, ne? Weil sonst alles dir runterfällt sozusagen. Ja. Früher wurde ja gesagt, dass es das nicht zusammen geben kann, ADS und Autismus. Weißt du, seit wann sich das geändert hat?
Meines Erachtens ist im ICD-10 sind das noch Ausschlussdiagnosen und im ICD-11, das ist ja die International Classification of Disorders, die Weltgesundheitsorganisation rausbringt, kann das zusammen diagnostiziert werden und ist da, glaube ich, auch als...
Dann wäre es ja noch nicht lang, ne? Dann wäre es wirklich noch nicht lang.
Ja, das ist lange der Fall.
Ja.
Genau. Wir sind ja gerade noch in so einer Übergangsphase, das müsste ich nochmal recherchieren. Also sonst war es vielleicht der ICD davor, aber ich glaube, es ist sogar wirklich sehr frisch.
Auf jeden Fall auch, dass es nicht als psychische Störung gewertet wird, sondern als so neurologische Entwicklungsstörung oder ja, Entwicklungsbesonderheit. Ne? Also ich hoffe, wir gehen in die Richtung, dass es schon auch als Leid anerkannt wird und gleichzeitig es nicht eben sozusagen als falsch deklariert wird.
Ja, das ist
als Problem in der Gesellschaft sozusagen, im Zusammenspiel mit der Gesellschaft.
So ein tricky Thema, wenn ich irgendwo Rückblicke halte und sage, Aufmerksamkeit, Defizit-Hyper Aktivitätsstörung oder Autismus-Spektrum-Störung, dann kommt immer jemand und sagt, ich finde, man sollte gar nicht Störung sagen. Ja. Und dann sage ich ja, da stimme ich an sich zu. Das ist, man könnte einfach Autismus sagen oder man könnte vielleicht ADHS, es passt sowieso total schlecht. Ich finde, der Name passt schlecht zum Symptombild, sondern es müsste irgendwie besondere Steuerung von Aufmerksamkeit, Impulsivität und Emotionen heißen und nicht irgendwie Defizit. Aber das Wort Störung steckt ja überall drin. Nur ist es ja aber so, wenn Dinge im ICD auftauchen, dann ist es streng genommen eine Disease, eine Erkrankung, eine Störung. Und dann zahlt die Krankenkasse für Medikation und Therapie, also wenn man jemanden findet, ne, einen Therapieplatz findet. Wenn das nicht mehr drin wäre, dann würde auch keiner mehr dafür zahlen. Dann wäre das eine Selbstoptimierung. Dann wäre das so wie in ein Coaching gehen wollen oder Supplements nehmen wollen zum Frühstück. Und deswegen bin ich da total hin und her gerissen und denke, also solange wir wollen, dass Menschen Unterstützung kriegen, so wie unser System jetzt gestrickt ist, wir haben ja ein reaktives und kein präventives System, muss irgendwo so ein Diagnosestempel drauf.
Ja. Also in der Paartherapie begegnet mir diese Problematik auch, wenn eine Partnerperson ADHS hat und die andere ist neurotypisch, weil dann so eine Haltung am Anfang sein könnte, die ADHS-Person ist das Problem, weil wegen dem passieren, ne, viele typische frustrierende Dinge. Dinge werden vergessen und nicht erledigt oder impulsiv wird wie Geld ausgegeben und so weiter. Und dann könnte es sehr naheliegend zu sagen, wir haben hier eine Person, die das Problem darstellt und die andere ist halt quasi die leidtragende Person. Und tatsächlich ist es mir dann sehr wichtig, auf der einen Seite schon anzuerkennen, dass der Frust da ist und es auch nicht schön zu reden und nicht nur von den tollen Superkräften des ADHS das zu sprechen, die es natürlich auch gibt. Ne? Also die Leidenschaft und die emotionale Tiefe und das Originelle und das, ne, das, was los ist und auch die Tiefe der Verbindung, die dadurch auch entstehen kann. Aber natürlich ist der Frust auch real und gleichzeitig haben wir aber trotzdem eine Dynamik, die durch zwei Menschen beeinflusst wird mit zwei Menschen, deren Bedürfnisse gleichermaßen wichtig sind und die auch gleichermaßen Verantwortung haben. Also Verständnis für ADS heißt nicht keine Verantwortung haben und aber ADS heißt auch nicht bis automatisch Schuld, sondern beide Menschen tragen auch eine Verantwortung, zum Beispiel dann auch gesunde Grenzen aufzuzeigen, ne? Oder auch vielleicht auch ein bisschen so Erwartungen ein bisschen anzupassen an die Realität und so weiter. Also da ist genau dieses ne, dieser Störungsbegriff sozusagen, den irgendwie so ein bisschen auf den richtigen Platz zu rücken und mit einem klassischen also true, ne, also was es bedeutet, dann was es aber auch nicht bedeutet. Es bedeutet auf jeden Fall, wird ein Bedarf und Leid und das sollte man auch nicht wegwischen, genau. Und aber auch nicht Schuld und allein das Problem sein, sondern auch Verantwortung von allen. Ja.
Auch im Arbeitsbereich wichtig, aber da kann ich ja später nochmal zu erzählen. Also da mache ich mir immer gerade eine Notiz, was da dann so typischerweise Themen sind, wenn man so im Business-Coaching, ne, über ADHS spricht. Wir können ja nochmal weiter eintauchen. Wir waren ja gerade bei Diagnostik, da haben wir noch zwei Rückmeldungen zu und dann kommen wir so ein bisschen auf aktuelle Entwicklungen, Möglichkeiten, die es gibt. Da würden wir einmal eine Kollegin von mir hören, Dr. Natalia Weber, die hat eine Privatpraxis für Psychotherapie hier in Münster. Eine verhaltenstherapeutische Praxis und sie beantwortet die Frage, ja, ist es jetzt irgendwie eigentlich alles nur noch so ein Blumenstrauß, Neurodivergenz oder kann man das schon auch noch auseinanderhalten? Da hören wir mal rein.
Diagnostisch halte ich es schon für sinnvoll, weiterhin zwischen den verschiedenen Dispositionen zu unterscheiden. Unter anderem aufgrund der unterschiedlichen Implikationen, die für die medikamentöse Behandlung entstehen und auch arbeits- und sozialrechtliche Konsequenzen. Und von mir behandelte Personen, die mehrere Diagnosen im neurodiversen Spektrum haben, können ihre Symptome auch oft ganz gut den unterschiedlichen Diagnosen zuordnen. Eine Person mit Asperger-Syndrom und ADHS hat zum Beispiel kürzlich erzählt, dass es manchmal schwierig wird, wenn ADHS Abwechslung und Stimulation fordert, während ihr Autismus Routinen benötigt und bei zu viel Stimulation in einen Overload-Zustand gerät. Die psychotherapeutische Herangehensweise finde ich wiederum bei allen neurodiversen Patientinnen ähnlich. Es geht eher darum, mit den Symptomen gut zu leben und Workarounds zu finden, die helfen, den Alltag gut zu bewältigen. Und einen großen Raum in der Therapie nimmt der Bereich Selbstakzeptanz ein und zu lernen, den Fokus weg von Defiziten hin zu den persönlichen Stärken zu bringen.
Also, die Schubladen helfen, in einem sehr unübersichtlichen Feld eine Orientierung zu finden und Strategien zu entwickeln und vielleicht auch so, ne, bezüglich dem Selbstbild und es ist auf jeden Fall viel herausfordernder, dann sonst auf diese Schubladen, ne, und diese abgegrenzten Einordnungen auch zu verzichten. Wir haben aber, finde ich, auch noch im nächsten O-Ton einen Ausblick, in dem das sich da vielleicht doch auch nochmal was ändern könnte. Vielleicht wollen wir den vielleicht direkt hinten dran schieben?
Ja, gerne. Genau, dann schließen wir nochmal kurz eine weitere Rückmeldung von einem Kollegen an, das ist Martin Winkler, der ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und war schon in mindestens einem anderen Podcast in Emotionsregulation von uns vertreten. Ich weiß gar nicht, ob noch ein mehr, aber auf jeden Fall, Martin schreibt auch über Neurodivergenz, hat ein Newsletter, eine Community und so weiter. Also das ist auf jeden Fall immer eine
Expertenstimme im Thema auch von ADHS und Autismus.
Genau.
Hallo, wenn wir ADHS, ADHS, also die Kombination von Autismus-Spektrum plus ADHS oder ADHS plus Autismus, weiblich maskiertes ADHS, Hochbegabung oder überkompensierte Verläufe diagnostisch auseinanderhalten wollen oder müssen, reicht es aus meiner Sicht nicht, nur Symptome abzuhaken, schon gar nicht in diesen deskriptiven Tests. Ich schaue vielmehr resonanzdynamisch darauf, wie sich ein Nervensystem reguliert. Wie geht es mit Reizen um, mit sozialen Anforderungen, mit Unvorhersehbarkeit, Druck, Sinn, Energie oder Erschöpfung. ADHS zeigt oft eine stark kontextabhängige Regulation. Eine Sache oder eine Person muss mich quasi anmachen oder eben in so ein Fenster der Regulationsfähigkeit bringen. Sonst ist man häufig eher so hypovigilant, also muss immer wieder aktiviert werden oder kann sich halt nicht bremsen. ADHS wiederum bringt zusätzlich häufig mehr sensorische oder soziale Überlastbarkeit und einen erhöhten Bedarf an Vorhersehbarkeit mit. Sonst gerät man halt nach mehreren Aktivitäten oder sozialen Anforderungen einfach in so einen neurodivergenten Burnout oder in so ein totales Erschöpfungsbild. Und gerade introvertierte, weibliche oder hochkompensierte Formen bleiben oft lange unsichtbar, weil Anpassung das Problem eben verdeckt, aber nicht löst. Darum glaube ich, die diagnostischen Kategorien bleiben grundsätzlich wichtig, aber langfristig werden wir vermutlich stärker von Neurodivergenzprofilen sprechen, also von individuellen Mustern der Regulation, der Resonanz und der Kompensation statt nur von starren Schubladen.
Ja, bringt er doch super auf den Punkt.
Ja, fertig.
Ja, sehr schön, kurz und knackig. Genau. Sehen also, wir jetzt, worum es geht. Ja. Mhm.
Ich glaube, wichtig ist, dass man da versteht, ich hatte auch mit einem anderen Kollegen nochmal dazu gesprochen, der auch der Meinung war, es ist eigentlich eher, muss man sich vorstellen, wie so Regler an so einem Mischpult, wo so verschiedene Profile zusammen dann, also verschiedene Regler zusammen dann am Ende die Diagnose ergeben. Und dass es durchaus sein kann, dass man vielleicht eine starke ADHS hat, die aber durch auch einen starken Autismus irgendwie teilweise gar nicht so ganz zum Vorschein kommt, weil das sich auch gegenseitig ein bisschen überdeckt. Es kann dann sogar vorkommen, dass die ADHS-Medikation, wenn man sie kriegt, die ADHS-Symptome runterregelt und dadurch sichtbar wird, dass die Autismus-Symptome doch stärker sichtbar sind, zum Beispiel. Und ich habe das Gefühl, dass es auch immer mal wieder hier und da noch so Sprenkler von anderen Themen gibt, also zum Beispiel die sogenannten Synästhesien, dass man irgendwie Zahlen immer in bestimmten Farben sieht oder bei Wochentagen immer an bestimmte Töne denkt oder also dass so verschiedene Sinneseindrücke sich mischen, gar nicht so selten, dass vielleicht noch eine leichte Leserechtschreibstörung dazukommt oder sowas irgendwo in der Familie, ne? Oder die Schwester. Also oft sind so Familien dann auch so neurodivergente Blindsträuße, habe ich den Eindruck.
Ja.
Hat sich nicht alle eins zu eins.
Ja, ich finde ganz passend zu dem Bild mit den Reglern ist ja auch gerade sehr in der Diskussion der Einfluss der Hormone. Denn bei Frauen ist es über den Zyklus tatsächlich unterschiedlich, weil die Hormone auch wiederum den Dopaminhaushalt stark beeinflussen, der ja dann bei ADHS wichtig ist. Und was auch gerade so im Thema, was ja auch eigentlich total unterforscht ist, sind die Wechseljahre. Sehr viele Frauen, die mit Beginn in Wechseljahren eine verstärkte Symptomatik mit Vergesslichkeit und Brain Fog, Stimmungsschwankungen und so weiter erleben, was auch neurobiologisch absolut Sinn macht und vielleicht auch auffälliger wird, weil eben so typische Masking-Bereitschaft auch typischerweise in dieser Lebensphase auch eher abnimmt. Dann gibt es auch noch so ein Zusammenspiel mit Ängsten. Also von daher absolut, ne, dieses Reglerbild ist eigentlich sehr passend und immer noch ein weites Feld, was in dem Gesamtheit noch gar nicht eben so also erforscht und mit Sicherheit nicht bei den KollegInnen in der Praxis insgesamt angekommen ist. Ne, auch die Hormonwirkung von Testosteron ist auch anscheinend, ne, also es gibt anscheinend auch solche Einflüsse bei Männern, ne, dass das nicht, genau, dass es da noch viel, ja, zu lernen gibt einfach.
Ja, also wir haben hier in Münster einen Qualitätszirkel ADHS gegründet, einen interdisziplinären, und wir haben Kinder- und Jugendtherapeutinnen und Therapeuten, Erwachsenentherapeutinnen und Therapeuten, Erwachsenenpsychiater, Kinder- und Jugendpsychiater.
Toll.
Und so einige Lehrkräfte, eine Person aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement oder zwei und Ergotherapie, Soziotherapie und eine Allgemeinärztin. Und
I love it. Wunderbar.
Also genau, den habe ich gegründet mit dem Herrn Joachim von Königsmark und damals auch Lotta, die bei mir Assistenz war, die hat uns auch dabei supportet, und das macht mich total happy. Was ich aber schade finde, ist, dass es wirklich nur diese eine Allgemeinärztin im Moment gibt. Also wenn uns jemand hört, bitte kommt vorbei, meldet euch. Und vor allem auch bisher keine gynäkologischen Kollegen und Kolleginnen. Und da passiert mir schon oft, dass ich dann so irgendwie in so Gesprächen, wenn jemand gynäkologisch fachärztlich unterwegs ist, ich dann erzähle, was ich so mache, und sage, das ist ja bestimmt bei euch in der Praxis auch viel Thema und durchaus oft so ein ADH, was? Ach so, ja, ist es nicht so ein Medienthema? Finde ich schon auch erstaunlich. Es ist ganz schwer für Frauen in der Perimenopause oder Menopause sowieso schon schwer begleitet zu werden und noch schwerer begleitet zu werden mit einer gewissen ADHS-Informiertheit.
Und ja, habe ich kürzlich auch gehört, wie wichtig dann auch nochmal anders wichtig Hormonersatztherapie bei Frauen mit ADS sein kann, weil gerade eben die Östrogenschwankungen einen noch viel stärkeren Effekt haben, beziehungsweise diese sensorische Empfindlichkeit. Natürlich kannst du dir vorstellen, was das irgendwie für auf das Erleben von Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen auch machen kann. Also, dass das wirklich wichtig ist. Und es ist, finde ich, da sind wir auch schon wieder irgendwie so auf dieser politischen Ebene. Es ist total unterforschtes Thema. Es wird meines Wissens auch gar nicht ausreichend vergütet, wenn Gynäkologen über Wechseljahre überhaupt aufklären. Inwiefern das dann auch überhaupt so gelehrt wird mit, ne, also Neurodivergenz ist dann eben auch noch fraglich. Und das, ja, weil es ein Frauenthema ist, wie gesagt, kann ich mir auch gut vorstellen, dass, ja, dass da nicht so viel Mühe und Zeit und Geld investiert wird. Oder beziehungsweise es dürfte da jetzt gerne noch mehr investiert werden.
Ich kann gerne mal in die Shownotes meiner, ich glaube, es sind drei Quellen nochmal stellen, YouTube und Podcast zu dem Thema, wer da nochmal tiefer einsteigen möchte, die ich ganz gut finde. Also wichtig ist zu wissen, dass die Perimenopause bei neurodivergenten Frauen im Durchschnitt 10 Jahre früher startet und dass man so ab Mitte 30, wenn man denkt, boah, irgendwie, ne, ich schlafe schlechter, ich bin irritierbarer, ich bin emotionaler und so weiter, dass es eventuell schon die Perimenopause ist, die ans Fenster geht.
Generell das Bild, dass das angeblich erst mit Ende 40 losgeht oder erst, wenn auch der Zyklus sich verändert, also die Monatsblutung irgendwie weniger wird, also in größeren Abständen unregelmäßig oder ausbleibt, ist eigentlich auch mittlerweile widerlegt. Also auch, ich sag mal, für neurotypische Frauen lohnt es sich, das mitzudenken, dass auch ab Ende 30 durchaus die Hormonveränderungen schon auch einen Einfluss haben. Es wird halt einfach so nicht, es ist halt nicht in den Leitlinien sozusagen, das so zu behandeln. Ne, das ist aber noch nicht angekommen. Ja, die politische Ebene und die Einflüsse, da hören wir jetzt gleich vielleicht auch nochmal, können wir direkt anschließen, O-Ton von einer Kollegin, die Psychiaterin und Psychotherapeutin ist. Und wir haben ja gesagt, wir reden heute so ein bisschen mal über diese aktuellen Veränderungen. Und ich hatte sie gefragt, was sie glaubt, wie die aktuellen Honorarkürzungen im Bereich Psychotherapie sich gerade für Menschen mit Neurodivergenz aus, also mit ADS oder Autismus auswirken werden. Also zu dem Zeitpunkt der Aufnahme geht es gerade sehr durch die Medien, dass im Bereich Psychotherapie die Vergütung um 4,5% relativ kurzfristig jetzt ab April, ne, gekürzt werden soll und es da eben Irritationen gibt, wie das sein kann, ne? Das andere, also das gilt jetzt nicht für alle Facharztgruppen, ne? Also ich glaube, bei den Radiologen haben sie jetzt nicht geschaut oder ne, so das, und da, wie gesagt, auch so die Frage ist, gibt es da eine unterschiedliche Wertigkeit, was psychische Erkrankung versus körperliche Erkrankung vielleicht auch, und das finde ich ist auch ein Thema, wo wir vielleicht auch nochmal insgesamt, also was sich lohnen würde, nochmal ein bisschen weiter zu schauen, ist das auch ein typisches Problem, dass ein Beruf ist, wo viele Frauen sind und Frauen, ne? Und es gibt ja diesen Feminisierungseffekt, da wo viele Frauen arbeiten, gehen die Gehälter runter sozusagen. Es ist auf jeden Fall so, und da haben wir in unserer Folge zum Heilpraktiker Psychotherapie, wo wir auch über die Psychotherapeutenausbildung sprechen, dass das schon eine große Reihe an Zumutungen ist, die auch hingenommen wird und ein Mensch da schon auch viel Leidensbereitschaft haben muss und vielleicht auch ein gewisser Typus, der sich nicht so auflehnt in diesem Feld ist, was vielleicht auch dazu führt, dass man denken könnte, mit denen kann man das zumuten, die werden sich nicht so wehren, ne? Vielleicht. Ist vielleicht ein Hot Take jetzt, aber ja. Genau. Wechselspiel von Gesellschaft, Politik und psychische Erkrankungen ist auf jeden Fall etwas, was immer mitgedacht werden soll. Dann, ja, lass uns mal bei Derin reinhören.
Mein Name ist Derin Marbin. Ich bin Psychiaterin und Psychotherapeutin und mein Schwerpunkt liegt klinisch auf ADHS. Und ich finde, dass die Kürzungen der Sätze für Psychotherapiestunden vor allem zu einer Aggravierung von bereits bestehenden Problemen führt. Also ich meine, viele psychotherapeutisch ausgebildete Kolleginnen und Kollegen trauen sich vielleicht auch so Themen wie ADHS oder Autismus nicht zu, weil es dann irgendwie doch eine hohe Barriere gibt, sich damit auseinanderzusetzen, sich da reinzuarbeiten, weil es einfach teilweise komplexe Störungsbilder sind, die auch nicht so einfach zu diagnostizieren sind, erst recht nicht in einer Sitzung zu diagnostizieren sind. Und ich glaube, das ist schon mal eine Hürde, dass das Angebot erstmal gar nicht so vorhanden ist, zumindest kein ADHS-spezifisches Angebot oder sehr wenig autismus-spezifisches Angebot. Und ich glaube, dass Menschen, die von ADHS betroffen sind, sind ja sowieso auch Menschen, die in der Regel weniger Ressourcen haben. Das heißt, ne, die Arbeitsausfälle sind höher, die Verdienste sind geringer. Und wenn wir uns vorstellen, dass dann eher ein Shift passiert in Richtung erhöhter oder höherer privater psychotherapeutischer Versorgung, dass es dann auch weniger die Menschen erreicht, die es eigentlich bräuchten, ne? Und da brauchen wir uns ja nicht nur ADHS oder Autismus anschauen, sondern alle weiteren schweren psychischen Erkrankungen. Wenn wir von Psychose oder Schizophrenie sprechen, dann können wir da nicht das Gleiche behaupten.
Ja, das ist auch zum Thema ADHS-Tags, ne? Dass man die vielen Extrakosten, die es mit sich bringt. Genau.
Ja, also, wir sprechen, genau. Ich habe irgendwann auch mal, ich glaube, einen LinkedIn-Post dazu gemacht, da werde ich heute noch oft drauf angesprochen, irgendwie so, ja, die ADHS-Steuer, wie die aussehen kann und dann, wo sind nochmal die Konzerttickets, nicht mehr wiedergefunden, nicht rechtzeitig irgendwie die Ferienwohnung storniert, nicht rechtzeitig den Zug gebucht und deswegen keinen Sparpreis mehr.
Genau, Mahngebühren, Stornogebühren, Neukauf, was man verloren hat, versäumte Termine und so weiter.
Wieder, aber die Rückgabefrist ist irgendwie schon wieder und so weiter. Ne? Wo ist nochmal der Karton?
Seine Steuern nicht gut zurückfordern, auch wenn man es könnte. Vielleicht irgendwie, ne? Das sagt, glaube ich, auch ein O-Ton in der anderen Folge, der selbstständig gearbeitet hat und ganz viele Rechnungen einfach nicht gestellt hat, weil es nicht geschafft hat. Ja. Psychische Erkrankung ist ein großes Armutsrisiko und Armut ist wiederum ein hohes Risiko für psychische Erkrankungen. Und da sind wir in einem Teufelskreis. Und da jetzt den Zugang noch zu erschweren und die Hürden höher zu machen, was allein dadurch ja passieren wird, dass es eben noch weniger Plätze gibt, weil wenn es weniger schlechter vergütet wird, wird der Anreiz geschaffen, mehr Richtung Selbstzahler Privatpraxis zu gehen. Sind auf jeden Fall, also ja, Menschen mit dem Hintergrund davon extrem benachteiligt.
Das ist eine Folge für mich. Also mir macht das insgesamt schon Sorge. Das war ja schon immer so, dass man mit mehr Geld sich mehr Gesundheit leisten konnte. Aber ich finde, diese Schere ist in den letzten, ich weiß nicht, anderthalb, zwei, drei Jahren oder sowas doch nochmal sehr aufgegangen.
Ja, ganz ehrlich. Und du hast ja auch damals in der Folge Heilpraktiker Psychotherapie über diese enormen Kosten von einem Kassensitz und so weiter gehört. Und jetzt überleg mal, wie viele Boomer werden in Rente gehen. Und dann machst du auch noch den Anreiz dafür innerhalb dieses Systems, diese teure Psychotherapeutinnen-Ausbildung, wenn man eben zur Approbation möchte. Und dann musst du diesen teuren Kassensitz kaufen. Und dann wird noch als eh schon schlecht bezahlteste Facharztgruppe sozusagen und dann wird das noch gekürzt. Wer will das denn dann noch machen?
Ja.
Und das ist, ich finde das, also dann, und dann ist ja noch nicht mal jetzt die neue Ausbildung geregelt. Also ganz viele können auch gerade gar nicht weitermachen. Also das, der Staat versäumt da wirklich aufs Dramatischste für eine stabile Versorgung und Zugang zur Behandlung zu sorgen. Also
schon seit einer Weile, und ich weiß, das klingt irgendwie ein bisschen dramatisch, aber dass ich eigentlich, also irgendwie eine Mental Health Pandemie auf uns zu rollen sehe, wenn sie nicht, also die schon da ist, ne, die Zahlen sagen ja, sie ist schon da, aber dass das noch spürbarer wird im nächsten.
Ja. Ein Schelm, der dabei Böses denkt, ich hatte in meinem letzten Post, der relativ viel Reichweite bekommen hat in diesem Kontext, auch gesagt, naja, Menschen, die in sich keinen Halt haben und eher unsicher sind, sind halt auch viel leichter zu manipulieren und werden sich vielleicht auch lieber auch Autoritäten unterordnen, so wie es in dieser typischen toxischen Männlichkeit ist, ne? Das sind ja die ja dann kein Problem mehr mit haben, auch Befehle entgegenzunehmen oder sich einen starken Führer wünschen. Und ja, also ich sag mal so, eine Gesellschaft, die in dem Bereich spart, finde ich, gefährdet auch eher Demokratie.
Ja.
Aber das nur so.
Ja.
Ja.
Das ist ein spannender Punkt.
Ja, also ja, es hängt alles mit einem zusammen. Ne?
Doch, das passt mal nicht ganz auf, sonst haben wir keine Chance mehr, die Folge zu beenden.
Das machen wir jetzt aber. So, welchen O-Ton haben wir noch?
Wir wollten ein bisschen eine Aussicht starten, was angesichts dieser schwierigen Versorgungslage denn so irgendwie neuere Entwicklungen sind, was Möglichkeiten sind, wenn man... Also ja, wie gesagt, bestenfalls findet jede Person, die es braucht, einen Diagnostikplatz und vielleicht sogar einen Therapieplatz. Und ne, da kann man auch gerne, also kann ich auch gerne nochmal einen Blogartikel verlinken, den ich geschrieben habe, wie man am besten Therapieplätze findet. Aber es ist im Moment ein sehr zähes Unterfangen. Aber was gibt's sonst noch so für Möglichkeiten für neurodivergente Menschen? Und da würden wir gerne mit einem O-Ton starten von Sarah Lauer. Sarah kenne ich noch aus meiner Telekom-Zeit und Sarah hat damals die Neurodivergenz-Community gegründet und sie erzählt gleich auch selber, wer da willkommen ist oder ne, ob alle willkommen sind. Und die, genau, also eine sogenannte ERG, Employee Resource Group, das ist sozusagen ein Mitarbeitenden-Netzwerk, was ja sich sammelt und dann eben über Sprecherinnen, Sprecher auch versucht, ein bisschen politischen Einfluss zu nehmen intern, und mit den Personalabteilungen oder vielleicht auch mit Menschen im Business zusammenzuarbeiten und davon vielleicht ein paar Beispiele. Dann können wir nochmal überlegen, was es sonst noch so für Möglichkeiten gibt, außerhalb von Diagnostik und Therapie.
Hi, ich bin Sarah und leite die Neurodiversity Community der Deutschen Telekom. Ich habe diese Community ins Leben gerufen vor etwa 3 Jahren, weil ich eben selbst neurodivergent bin und einfach keine andere Person in diesem großen Unternehmen kannte, die auch neurodivergent ist, obwohl die ja irgendwo sein müssen. Und ja, deshalb habe ich es einfach selber ins Leben gerufen. Wir sind dann auch ganz schön gewachsen und mittlerweile über 900 Menschen. Also wie man sieht, besteht da schon auch großer Bedarf dran. Denn ja, in diesem Unternehmen, so wie in allen anderen, arbeiten eben auch schon neurodivergente Menschen. Und wir haben vielleicht auch besondere Struggles in der Arbeitswelt und über die, ja, möchten wir uns austauschen und möchten dafür auch einen sicheren Raum haben, wo man sich verstanden fühlt. Und dafür ist primär diese Community da. Denn ja, was wir so machen, ist hauptsächlich ganz viel Austausch darüber, wie man die Arbeitswelt erlebt, was man vielleicht für Schwierigkeiten hat, wo man sich nicht verstanden fühlt, wo ja, Schema-F-Prozesse nicht auf einen passen oder ja, was man auch einfach für einen anderen Arbeitsmodus hat. Ne, ich sag nur Hyperfokus oder Schwierigkeiten mit Deadlines oder was auch immer. Da helfen auch natürlich Tipps und Tricks so aus der Community, wie man vielleicht seine Arbeit organisiert, was man für Tools nutzt. Ne? Gerade auch KI kann da natürlich sehr viel für neurodivergente Menschen beitragen, das Leben einfacher zu machen. Oder aber auch, ja, sich darüber zu unterhalten, wie spricht man denn seine Neurodivergenz vielleicht bei der Führungskraft an? Wie sucht man da ein vertrauensvolles Gespräch und kann auch seine Bedürfnisse da besser vermitteln? Ja, da supporten wir uns also ganz viel gegenseitig. Und ja, um bei uns mitzumachen, muss man auch gar nichts groß tun. Also jeder ist bei uns willkommen. Wir heißen nicht umsonst Neurodiversity Community, weil ja Neurodiversität eben alle Menschen mit einschließt. Das heißt, ja, auch neurotypische Menschen sind bei uns willkommen, zuzuhören, Fragen zu stellen, auch ja voneinander zu lernen. Genau, und unsere Community Calls zum Beispiel sind ja auch jederzeit offen für alle Menschen. Aber natürlich sind immer sehr viele neurodivergente Menschen dabei, die ja die einfach Austauschbedarf haben. Und ich würde sagen, so der größte Teil sind meistens die ADHSler, aber ganz, ganz viele andere Neurodivergenzen sind auch vorhanden. Ganz viele, die natürlich auch mehrfach Diagnosen haben. ADHS ist natürlich auch ganz oft vertreten. Überlappungen mit Hochbegabung oder auch sehr viele, die sich als hochsensibel identifizieren. Genau, aber auch ja sogar Menschen, die zum Beispiel nach einer Krebsbehandlung das Gefühl haben, ja, ihre kognitiven Stärken und Schwächen sind eben anders verteilt. Also ja, wirklich ganz auch divers innerhalb der Community sind wir da aufgestellt. Ja, was wir sonst noch so machen, vor allem auch ganz viel Aufklärungsarbeit. Also viele Vorträge oder Workshops halten auf allen möglichen Veranstaltungen, Barcamps, virtuell vor Ort, wie auch immer, um ja wirklich den Menschen das Thema Neurodivergenz überhaupt mal näher zu bringen aus erster Hand. Also zu erzählen, wie fühlt es sich denn an, hier als neurodivergente Person zu arbeiten? Was haben wir vielleicht für Bedürfnisse oder wie kannst du uns denn überhaupt entgegenkommen, um uns auch das Leben einfacher zu machen? Ja, darüber wollen wir einfach viel sprechen, weil viele das gar nicht so auf dem Schirm haben. Sie merken vielleicht oder verhält sich eine Person anders und dann ist das erstmal komisch und man ist vielleicht überfordert oder stempelt das ab. Aber ja, wir wollen da diesen Raum der Neugier eröffnen, auch mal kreative Lösungen zu finden in der Zusammenarbeit und ja, sprechen deshalb ganz viel über, wie kann denn Zusammenarbeit noch aussehen, außer nach Schema F. Genau. was machen wir noch? Uns auch wirklich einbringen in Prozesse, wo wir das Gefühl haben, da sind neurodivergente Bedürfnisse noch nicht so gut berücksichtigt. Also beispielsweise haben wir uns letztes Jahr den Recruiting-Prozess mal angeschaut und das wirklich von A bis Z mal durchgespielt. Wie empfinden wir als neurodivergente Personen diesen Prozess? Was läuft da schon gut, aber wo sind vielleicht auch noch Barrieren? Haben da ja Feedback gegeben und ja bestimmte Dinge eben auch schon verändert. Genauso auch zum Beispiel beim Thema digitale Barrierefreiheit. Also wirklich zu testen, wie funktioniert denn zum Beispiel unsere Mein Magenta-App für neurodivergente Menschen und ja für Menschen, die kognitiv einfach so ein bisschen anders ticken. Wie navigieren die sich so durch so eine App? Was haben die vielleicht für besondere Bedürfnisse, um auch da unsere Produkte besser zu machen für alle Menschen? Oder ja, auch wirklich mit diesem Kundenfokus, denn unsere ja Kundinnen sind eben auch neurodivergent unter anderem und das muss man natürlich ebenfalls berücksichtigen. Beispielsweise haben wir jetzt in unseren Teeshops die stille Stunde eingeführt als Pilotprojekt, um auch da Menschen, die schnell reizüberflutet sind oder ja einfach sich gerne in einer ruhigeren Atmosphäre beraten lassen wollen, die Möglichkeit zu geben. Und ja, das sind so Projekte, die wir natürlich auch anstoßen, neben dem eigentlichen ja Community-Leben, sag ich jetzt mal. Genau, dann war es das erstmal als kurzer Überblick von mir und ich wünsche euch noch viel Spaß mit der weiteren Folge.
Genau. Sarah endet den O-Ton ja mit der stillen Stunde. Das ist was ich damals zu meiner Zeit noch auch mit angeregt habe. Und das ist was finde ich wieder ein schönes Beispiel dafür ist. Also in Ruhe irgendwo einkaufen zu gehen, ohne das ganze Radio und ganz so viel Werbung und irgendwie so viel Licht. Und wo es einfach ein bisschen ruhiger ist, ist ja durchaus für viele Menschen hilfreich und auch für Menschen mit ADHS manchmal hilfreich. Es gibt auch nicht wenige, die das sehr anstrengend finden, einkaufen zu gehen. Aber vielleicht auch irgendwie für ältere Menschen, die nicht mehr gut hören können und einfach mal in Ruhe nachfragen wollen, entschuldigen Sie, wo finde ich denn das und das? Ne? Und irgendwie auch vielleicht, wo die Hörgeräte scheppern, wenn so viele Geräusche sind. Und dass man sich als Unternehmen vielleicht ganz neue Kundschaftsoptionen ermöglicht, wenn man versucht, inklusiver zu handeln. Das finde ich auf jeden Fall ein ganz schönes Beispiel.
Absolut. Und natürlich auch ne, dieses Mitarbeiter anders erreichen, potenzielle Mitarbeiter in Stellenanzeigen, wenn man das darauf auch nochmal anpasst. Ne, das war ja jetzt auch nochmal, ja.
Das war auch ein Punkt. Genauso wie die Frage, wie läuft denn so ein Bewerbungsprozess ab? Viele autistische Menschen sagen, ich möchte viel genauer verstehen, was denn nun gefragt wird und warum ich was gefragt werde. Und dieses erzähl doch mal was von dir, ne? Du kommst an, der Lebenslauf liegt vor, erzählen Sie mal was von sich. Ja, was denn genau? Also ich kann jetzt erzählen, wie es in der Kita war. Ich kann, ne, also dass man da vielleicht so spezifisch wie möglich ist, dass man vielleicht ein, zwei Fragen auch schon vorher mal mitteilt. Und vielleicht noch ganz spannend ist, dass die, da kann ich auch gerne noch mal ein Video in die Shownotes packen, mit der Diversity-Leitung von der SAP saß ich mal in einem Panel, das habe ich moderiert und da ging es um einen Einstellungsprozess, der extra für neurodivergente Menschen, also vor allem für autistische Menschen eingerichtet wurde. Das heißt, die bewerben sich bei der SAP, also Menschen, die schon auch eher technisch IT-affin sind, jetzt sicherlich nicht jeder, aber dann werden Stellen unter Umständen auch direkt zugeschustert. Und es gibt auch Stellenbesetzungsprozesse, die in so eine Art Leiharbeitsfirma laufen, wo autistische Menschen erst angestellt werden bei einer Firma, die wiederum die dann ausleiht für ein halbes Jahr, sodass die autistische Person und die Person, die einstellt, es miteinander testen können, ohne dass schon sich alles verändert. Das kann also sein, dass die autistische Person immer noch im gleichen Homeoffice ist, immer noch mit der gleichen Führungskraft und man sich in Ruhe beschnuppern kann. Also es ist auf jeden Fall ganz schön, was sich da so getan hat.
Vielleicht ist es nicht so das positivste Beispiel, aber hast du es mitbekommen? Ich glaube, dass das Palantir war, die explizit nach Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen gesucht haben, die aber bitte auch keinen akademischen Abschluss haben. Ja. Das ist natürlich das eher so ein bisschen die Frage, ja, ob das zum Guten eingesetzt wird. Aber da hat auf jeden Fall jemand erkannt, dass es da dass es da so spezielle Fähigkeiten gibt. Und Ja, und das ist halt in, also, und das, was ich so wichtig finde, und dafür braucht man auch, wie gesagt, auch eben nicht die Diagnostik, aber die Aufklärung, dass wirklich leicht veränderte Herangehensweisen so stark helfen können. Also, ne, du hast jetzt gerade über Job, aber das ist ja eigentlich egal, ob es jetzt eine Beziehung im Arbeitskontext ist oder eben eine romantische Beziehung. Wenn ich weiß, ich bin enttäuscht oder traurig, wenn was nicht erledigt wird. Und ich weiß, wenn ich jetzt aber das eher wie so ein Artikelsystem gebe und immer nur eine Sache frage und nicht, weil ich weiß, wenn ich jetzt 5 verschiedene Aufgaben habe, dass die sich eventuell gegenseitig blockieren, kann das das Leben natürlich auch in einer Beziehung sehr viel leichter machen. Und das ist, am Arbeitsplatz ist es ja ähnlich. Du arbeitest oder du bietest ja auch so ein Gruppencoaching für Führungskräfte an. Wäre ich mal gespannt, was sind denn da so die, hast du so Beispiele für so sehr hilfreiche Strategien, das, ne, also, oder woran man sehen kann, wo wirklich auch Stellschrauben sind, wo etwas handhabbarer wird oder weniger anstrengend?
Ja, total. Also ich habe ja auch nach unserer Folge irgendwie bin ich ja von dem Thema nicht mehr so richtig losgekommen. Neurodivergenz von der ADHS-Folge damals, das hat also auch
genau,
mein
Ende 22 war das, genau.
Das ist das Leben auch beeinflusst, ne? So dass ich damals die Mitgründung dieser Community bei der Telekom auch mit begleitet und vorangetrieben habe und da sehr supportive war. Und habe dann mit Axel Konrad die Dragon Riders gegründet, Akademie für Neurodiversität. Und am Anfang sind wir aber gestartet mit einem Gruppencoaching für Erwachsene mit ADHS, einem Business-Gruppencoaching. Und das Erste, was ich schon mal cool fand, war, dass die meisten, die jetzt am Ende so bei uns regelmäßig gebucht haben, also wir haben Piloten gemacht, aber jetzt so seitdem wir das wirklich als Business-Format etabliert haben, gibt's die Mehrzahl bekommt das von den Firmen bezahlt. Und das hatte ich vorher irgendwie gar nicht so ganz auf dem Schirm, dass das passieren könnte. Aber die sind ohnehin geoutet bei sich am Arbeitsplatz, haben zumindest sich 1-2 Personen geoutet, Führungskraft und vielleicht irgendwie in der Buchhaltung. Weil wir schreiben jetzt nicht drauf ADHS-Coaching, aber wenn man hört, Akademie für Neurodiversität, dann ist es ein kleines bisschen wie ein Outing. Aber es sind dann Personen, die gesagt haben, also das ist für mich total okay. Ich habe ohnehin das Feedback bekommen, also du musst besser priorisieren und du musst dies, das, jenes. Dann ist das sogar hilfreich für mich. Und dann kann ich ja auch sagen, das ist ganz passgenau. Und in den Gruppen wo Einzelpersonen sich über ihre Arbeitswelt austauschen miteinander, geht es um verschiedene Bausteine, zum Beispiel Selbstmitgefühl. Das haben wir ja eben auch bei Natalia gehört. Das habe ich mir jetzt extra aufgespart, da nochmal drauf einzugehen. Aber das natürlich total wichtig ist, die richtige Haltung zu sich selber zu finden. Wo mache ich mir Vorwürfe und bin so, du Trottel, nichts kriegst du hin? Wo bin ich vielleicht auch stolz auf mich? Wo lerne ich, nett auf mich zu schauen? Und wo muss ich an mir arbeiten? Das ist auch viel leichter in einer Gruppe, finde ich, als es alleine mit sich auszumachen, weil man oft durch die Brille auf andere Menschen netter guckt als auf sich selber. Aber eben auch Commitment und Ziele setzen. Also warum mache ich das Ganze überhaupt? Warum will ich an mir arbeiten? Wo will ich hin? Dann ist es etwas leichter, Routinen aufzubauen. Das ist ja für Menschen mit ADHS sehr, sehr schwer, Routinen aufzubauen. Und dann
auch ein typisches ADHS-Paradox. Man braucht ein bisschen Struktur, aber bloß nicht eine zu enge Struktur. Ja. Also eine flexible und weiche, ne? So ein bisschen. Das finde ich mit dem Dragon Rider das irgendwie auch ganz gut, weil beim Reiten gibst du ja schon ein bisschen die Richtung an. Oder ich sage das oft in meinen Therapie und Coaching, das ist ein bisschen wie Skifahren manchmal. Da kann man auch nicht so ganz genau sagen, da will ich jetzt stoppen. Ne? So ein bisschen muss man es die Richtung anpeilen und da schon auch im Fokus bleiben, aber auch flexibel und reagieren. Ne? So,
immer und lernt zu leben, dass man sich mit viel Mühe eine Struktur aufbaut und die wahrscheinlich wieder selber mit dem Hintern einreißen wird und dann wieder von vorne sich eine Struktur aufbaut. Und nach bleibt vielleicht ein bisschen was hängen, aber diesen Frust auch irgendwie lernen zu bearbeiten, dass man immer wieder Dinge aufbaut, also ein Kalendersystem und es doch nicht einhält und so.
Wie viele? Was würdest du sagen, sind denn die Faktoren, die machen, dass jemand trotzdem beruflich erfolgreich trotz ADHS?
Intelligenz. Ich glaube, es gibt eine große Überlappung auch mit Intelligenz. Ich meine,
die Unterscheidung von den ADHSlern, die nicht beruflich erfolgreich sind, die sind ja vielleicht auch intelligent, und denen, die beruflich erfolgreich sind.
Ja, also ich glaube schon, dass die Rate derer, der nicht intelligenten ADHSler, die nicht erfolgreich sind, höher ist, weil das natürlich hilft, wenn man so schnell denkt und analytisch denkt und dann auf jeden Fall geschätzt wird dafür, dass man sehr schnell Dinge analysiert, sehr schnell einen Punkt trifft, Ideen hat, sieht, also Muster sieht, die andere nicht sehen. man kann, ist auch oft einfach cleverer im Masking. Man sieht schneller für sich, was funktioniert, was nicht funktioniert, wenn man eben intelligent ist. Also das spielt ja für mich schon mit rein. Aber eben auch habe ich das irgendwie geschafft, meinen Job so anzupassen, meinen Kontext so anzupassen, dass ich erfolgreich sein kann. Ich erinnere mich noch an eine in der Diagnostik, die sagt, ich war mal im Einkauf in der Logistik. Da musste ich sehr genau sein, sehr genaue Tabellen ausfüllen und jeder Tippfehler, ne, konnte uns irgendwie mehrere tausend Euro kosten. Und dann bin ich ins Marketing gewechselt und plötzlich war ich irgendwie die Strukturierte unter den Chaotischen und alle waren so wie ich und bin überhaupt nicht mehr aufgefallen. Das war prima, seitdem bin ich total happy. Oder manchmal ist es auch vielleicht nicht Support holen und man hat vielleicht irgendwie einen Agile-Code an der Hand oder eine Assistant oder so, die mitstrukturiert oder teilt sich gut auf im Team. Was ich aber noch erzählen wollte, was ich total toll finde, es gibt immer mehr Firmen, erstens die Impulsvorträge und Trainings einkaufen bei uns, aber was ich auch vermehrt hatte, war Firmen, die sich Teamcoachings eingekauft haben, wo dann eine Person, mindestens eine Person neurodivergent ist und dann das ganze Team gemeinsam daran gearbeitet hat, was ist denn eigentlich Neurodivergenz, was ärgert uns vielleicht auch daran, was ist schwierig, was ist aber auch toll daran und wie wollen wir miteinander arbeiten. Und dann arbeite ich total gern stärkenbasiert, also dass man unabhängig von der Neurodivergenz mal guckt, wie sind denn unsere Stärken aufgeteilt. In der Regel gibt es dann so Stärken wie Innovationskraft, Anpassungsfähigkeit, Kreativität, Spontanität auf der Seite der neurodivergenten Menschen, also bei ADHS vor allem, und vielleicht eher Gewissenhaftigkeit, Liebe zum Detail oder so, ne, bei den autistischen Menschen oder den ohne ADHS. Und dann kann man ganz gut überlegen, wer sollte welche Aufgaben übernehmen. Und ich habe auch schon Führungskräfte im Coaching gehabt, die von mir lernen wollten, wie sie mit ihren neurodivergenten Mitarbeitenden umgehen und wie eben eine autistische Mitarbeiterin begleitet haben und lernen wollten, wie mache ich das denn gut, weil die ist extrem wichtig für uns. Deswegen muss ich da eben bei deinem Palantir-Beispiel dran denken. Also ich habe auch mal eine Firma begleitet, wo die gesagt haben, wir dürfen diese Mitarbeiterin nicht verlieren. Das würde uns, ich glaube, es waren 3 Millionen Euro kosten, hatte man durchgerechnet, wenn wir die verlieren würden, weil die ein Wissen hat, was niemand anderes in dieser Firma hat.
Du hast auch mal in einer Folge gesagt, irgendwie die modernen Unternehmen brauchen eigentlich neurodivergente Mitarbeiter, weil das Out-of-the-Box-Thinking und das, die Fähigkeit, so ganz neu und originell zu denken, in diesen sich verändernden Zeiten so wichtig sind. Das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Ja. Das ist schon, also schon eine Weile her, aber ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, weil wir ja auch natürlich auch, ne, das eine in den anderen Folgen auch immer so ein bisschen verbinden. Aber ich finde gerade bei Autismus und ADHS, also bei ADHS die Rejection Sensitivity Dysphoria, also das ist halt, ne, also die, also das und auch gerade und bei Autismus gleichermaßen diese freundliche Umgebung, supportive, freundliche, verständnisvolle, einladende Umgebung, die auch ausstrahlt, dass sie eben auch ein anderes Herangehen oder andere Bedürfnisse mitträgt, wahnsinnig wichtig. Und wenn ich so einen Wunsch hätte, dann dass das die Arbeitswelt da ein bisschen dazu lernt, da auch mehr Fokus drauf zu legen. Also in dem freundlichen Umgang tatsächlich so.
Ja.
Was für manche Menschen wirklich wichtig ist, ja, um die auch mit aufnehmen zu können, ja.
Ich will nochmal betonen, dass das nicht heißt, dass Menschen, also das heißt nicht, dass Menschen mit Autismus oder ADHS weniger leistungsfähig sind und irgendwie immer so eine Sonderbehandlung brauchen, aber man muss, also im Gegenteil, das sind oft die Top-Leister und das sind ja auch dann der Anteil von Gründerinnen und Gründern ist sehr deutlich erhöht, Firmengründern und Gründerinnen von unter Menschen mit ADHS. Aber man muss ein paar Tricks und Kniffe kennen irgendwie oder die richtigen Fragen stellen. Ich würde nicht mal sagen Tricks und Kniffe, sondern ein paar, vielleicht so 5 Fragen wie, ne, was brauchst du, um dich gut konzentrieren zu können? Welche Umgebung? Wie geht's dir mit Deadlines? Wie viel soll ich mich einmischen? Ne, so sowas alles. Und genau.
Kannst du Zwischenfragen stellen, wenn du arbeitest? Brauchst du ganz deine Ruhe? Genau, lieber ein Projekt ganz in die Tiefe oder lieber regelmäßige gleiche Struktur, ne? Also aber jemand mit Autismus kann vielleicht Planänderungen schlechter bewerkstelligen zum Beispiel und das, ja, super.
Das ist okay, dann, ne, kann man nicht immer alles vorherplanen, aber alleine schon das Wissen darüber, dann wird man bessere Gespräche führen. So, und jetzt will der Hund auch wirklich, der tigert schon die ganze Zeit und schiebst mich an.
Ach, der muss raus.
Ja, der Hund will raus. Ich glaube, das ist jetzt das Zeichen.
Naja, Thema auf Bedürfnisse eingehen und da offen sein. Das sind wir.
Und wir sind
Kio muss ja raus.
Wir haben ja auch wieder die Zeit gut füllen können bei dem Thema. Ich hätte auch locker nochmal genauso lang weitersprechen können. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema.
Ja, Also dieser ganze Bereich auch nochmal eben mit den unterschiedlichen, also Gender-Themen, finde ich irgendwie, da kann man eine ganze Folge irgendwie zu machen, insgesamt auch politische Entwicklung, was das mit unserer Psyche macht und Blick, was das, ich habe noch gar nicht drüber gesprochen, dass es da dieses Register in Amerika geben soll für Menschen mit Autismus und so weiter. Also da, wie gesagt, da tut sich viel. Genau, also wir bleiben dran am Thema und genau, machen aber erstmal für heute, für hier einen Punkt.
Tschüss.
Tschüss. Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-terwil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin. Und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmatesberlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.